Forsyth of Record, ich habe auf Record. Aufnahme läuft damit. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Episoden-Podcasts. Ja, eine Woche.
Episoden-Podcast? noch nicht mal eine.
Warum muss eigentlich ich immer die Anmoderation machen?
Wenn, eine Woche länger Pause und trotzdem.
Wenn ich anscheinend komplett ungeeignet dafür bin, ey.
Herzlich willkommen zum neuen Episoden-Podcast.
Ja, stimmt, wir hatten schon so lange keine Aufnahme mehr. Wie heißt unser Podcast eigentlich nochmal? Herzlich willkommen zum Bewegungsarten-Podcast. Hi.
Vielen Dank, Gregor, für diese fantastische Einladung. Hallo, Horst.
Ja, vielen Dank. Hallo, Gregor. Hallo, Eva. Es haben 3 Wochen sind verstrichen. Eine Woche länger als geplant. Mhm. Aber wenn ich mir den Gregor so gegenüber anschaue, so mit einem verwegenen 5-Tage-Bad, also kein 3-Tage-Bad mehr, sondern 5-Tage-Bad, dann die Bierflasche, man muss aber sagen, Bitburger.
Hallo, es ist...
Ja, aber man könnte, wenn man das nicht sehen würde...
Ich trage die DDU-Sponsoren im Herzen.
Nach wie
genau,
vor.
Genau, aber da wird man aber fast sagen, also entweder lässt er sich gehen oder er hat gerade richtig Stress. Ich vermute mal Zweiteres, daher...
Meistens liegt die Wahrheit ja irgendwo immer in der Mitte.
Genau, richtig. Ja. Von daher, ja, also schön euch zu sehen, jetzt virtuell wieder mal und hallo an die Zuhörer. Und ja, jetzt haben wir 3 Wochen ins Land verstreichen lassen. Das berühmte Sommerloch hat uns vielleicht auch erwischt, aber ein paar Themen haben wir, obwohl es keine Rennen gibt und die wollen wir heute erörtern.
So ist es. Fang an, Horst. Du warst unterwegs, du bist wieder ordentlich rumgekommen in Deutschland. Und jetzt hast du auch schon mal wieder gekratzt an den Alpenregionen, an den Ländern.
Richtig, nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo die Grenzen wieder geöffnet haben, bin ich sofort rübergefahren.
Hast du schon an der Grenze gewartet?
Bist du? Ja, ich war in Lauerstellung, genau. Nein, aber ein guter Freund und ein Athleten, den ich betreue, der hatte mich gefragt, ob wir spontan nach Österreich fahren, um so an 2 Tagen ein paar Pässe zu fahren. Und gesagt, getan, sind dann quasi am ersten Tag den Großglockner gefahren, vom Süden aus. Also sehr zu empfehlen, schöne Tour. Waren 3.500 Höhenmeter auf 180 Kilometer. Wirklich landschaftlich, landschaftlich reizvoll. Wir wollten eigentlich eine Woche früher starten, aber es war vom Wetter her einfach nicht machbar. Und ja, am zweiten Tag sind wir dann vorab nach Kitzbühel gefahren und haben dort eine flache Runde über Zell am See. Das kennen ja vielleicht einige von dem 70.3-Rennen, also wirklich eine wunderschöne Gegend. Und sind dann nochmal nach Kitzbühel zurück und dann nochmal das berühmte Kitzbüheler Horn hochgeballert. Aber ballern war nicht so, weil meine Übersetzung hat doch nicht so viel hergegeben. Greg, bist du da nicht auch mal gestartet bei der ITU-WCS-Serie? Ja. Oder war das?
Schlechtes Thema, stimmt, schlechtes Thema.
Das war eigentlich, naja, was heißt schlecht?
Ja.
Naja, so der große Kletterer bist du halt nicht. Du bist
ja, ich hatte vorher gedacht, dass ich ein besserer Kletterer wäre, aber ich bin so medium gewesen. Aber am Radfahren lag es nicht, aber es war an sich, also das war ein geiler Triathlon-Wettkampf mal. Es ging ja unten im See natürlich das Schwimmen. Insgesamt war es eine Sprintdistanz oder die Zeit war auf eine Sprintdistanz ausgelegt, weil die Disziplin, die war ja anders. Also Schwimmen waren noch 57 Meter, dann halt Radfahren zum Kitzbüheler Horn halt hoch. Ja. Das waren aber nur, boah, ich weiß nicht, ob das gerade nur so 11 Kilometer waren oder so.
Nur ist gut.
Also, ne, also die Hälfte, halt die Hälfte der normalen Strecke, aber halt natürlich, klar, es ging halt vor dem Berg hoch. Also zeitlich hat es dann schon so gepasst, dass es ungefähr eine halbe Stunde war. Also diese typische Radfahrzeit und Laufen waren, wenn es überhaupt 2 Kilometer waren. Da ging es noch einmal so kurz runter, so ein bisschen über Geröll und dann nochmal die letzten Meter eigentlich nochmal wirklich bis aufs Horn ganz oben drauf. Und auch von der Zeit her ungefähr eine Viertelstunde, aber halt immer berghoch. Das war schon echt... eigentlich ein cooles Erlebnis.
Das war mega, das geile Rennen. Das war total das tolle Wochenende. Da war super gutes Wetter, da hatten wir richtig Glück. Und das war echt eine Monsterveranstaltung. Ich erinnere mich dann noch, ich habe noch auf die Straße noch so gesprüht, auch so Go Greg und Herzchen gemalt. Und
ich habe noch Reste davon gesehen, ja.
Ja, ich wollte gerade fragen, hat man das noch gesehen?
Nein, leider nicht, aber wenn man ganz fest dran glaubt, dann sieht man es noch. Aber,
Eva hat ja da die Age-Group-Kategorie gewonnen.
Ja, stimmt. Ich habe ja auch mitgemacht. Ich war bei den Age Group
dabei. Ach so, großer Victory hat's.
Ja, da, das war echt cool für alle Beteiligten. Ne?
Ja.
So.
Ja, aber man muss ganz klar sagen, das ist ein übelster Anstieg. Also ich bin schon vieles gefahren und das ist quasi der härteste Anstieg in Österreich, so was ich mitbekommen habe. Gesamt gesehen hat das Teil, glaube ich, 10 Kilometer. Mhm. Die ersten 7,7 haben im Schnitt 13% mit Rampen drin von bis 22%. Ja, ja. Mhm. Und die letzten 2,2 Kilometer, wobei ich nicht weiß, ob ihr das gefahren seid, weil dann geht man auf so einer kleinen Nebenstrecke, da muss man durch so ein Gatter durch, nochmal 2,2 Kilometer hoch und da geht es halt nochmal richtig
zusammen. Doch, ich glaube, wir sind ganz bis hoch an diese Station, kann ich mich erinnern.
An diese Radarstation? Ja, wirklich bis ganz hoch.
Hochgefahren mit dem Fahrrad?
Ja. Also, wie gesagt, die allerletzten Meter wurden gelaufen und die Wechselzone, die war halt irgendwo so im Anstieg drin.
Die Wechselzone waren so 15% oder sowas.
Ja, ja.
Allein da wurde schon auch überlegt, wie man überhaupt ausklicken kann und wie man das mit den Radschuhen und sowas macht. Ne?
Das war echt eine Überlegung, weil es halt wirklich so steil war und du hattest halt natürlich auch kaum Geschwindigkeit, dass du nicht einfach so ranrollen konntest und so. Ich habe es, glaube ich, gerade noch so hinbekommen.
Es war ein bisschen
zittrig. Aber ich habe echt nochmal richtig reingetreten, dass ich wenigstens noch so etwas Geschwindigkeit habe, um halt irgendwie denn das Bein über den Rahmen zu schwingen und abzusteigen.
Weißt du eigentlich noch, wer da gewonnen hat?
Alistair.
Alistair
hat auf dem Rad von alle mega verprügelt, das weiß ich noch. Der ist ja richtig weggefahren.
Ja, das glaube ich.
Der Thomas Springer, der ist ja für Österreich, das war ja nach einer langen Verletzungsphase, das war sein Rennen, da ist er so Siebter oder Sechster geworden.
Das war unglaublich,
Das war ja wirklich so sein...
Darauf hat er sich ja komplett fokussiert, so das ganze...
Weil da muss man auch sagen, er ist ja auch eigentlich ein schwerer Athlet. Ne? Ich habe dann im Nachhinein zu mir gesagt, ach nee, komm, du bist zu schwer. Weil Frodo hat ja auf das Rennen verzichtet. Der ist ja nicht an den Start gegangen, weil er gesagt hat, nicht das Preis-Leistungs-, sondern das Gewicht-Leistungs-Verhältnis Verhältnis, ist einfach nicht ausreichend hierfür, ähnlich wie Nizza. Aber, boah, ja stimmt, Jumper hat er echt. Aber der ist das Ding auch, meint er...
Hochgejumpt?
Nee, 30 Mal vorher in der Vorbereitung gefahren und so. Ne? Das ist halt anscheinend dann doch nochmal... So einen gewissen Heimvorteil hat er ja als Wahlösterreicher hat er ja auch.
Also ich hatte die falsche Übersetzung drauf, mir war das nicht klar. Und ich bin ab Kilometer 6, musste ich wirklich Schlangenlinien fahren bei irgendwie 8, 9 km/h mit einer, keine Ahnung, 28er Ritzel hinten und einem, zwar ein kleines Blatt vorne, ich glaube ein 36, aber es langt dann nicht. Und da machst du dich einfach kaputt. Aber Respekt, weil daraus ein Triathlon-Rennen, da siehst du dann Sternchen oben, ganz klar.
Ja.
Aber so ein Rennen fehlt, finde ich, irgendwie wieder. Oder also ich
mal find, was anderes, ne?
Mal was ganz anderes. Ja. Und ich habe auch so vernommen, es gab ja jetzt auch irgendwie ein Throwback dazu, haben einige Athleten auch gepostet, habe ich die Woche viele Fotos auch nochmal gesehen von damals, die alle gesagt haben, boah, war das ein wahnsinnig tolles Event. Und auch für die Zuschauer, muss man wirklich sagen. Mal so ein bisschen, abseits von der normalen,
normalen
Rennen. So.
Es ist natürlich, das muss man schon sagen, sowas ist natürlich ein sehr spezielles Rennen.
Das liegt nicht
also das Paratyp. Liegt halt nicht jedem. Ne? Ja. Entweder du bist halt so eine Bergziege oder du bist es halt nicht irgendwie. Und wenn es dir halt nicht liegt, dann musst du halt wirklich überlegen, naja, macht es überhaupt Sinn, für mich dahin zu fahren?
Ja.
Und dann gibt es echt Athleten, wo man sagen muss, eigentlich die meisten, ehrlicherweise. Also klar, so ein Johnny Zipf zum Beispiel war ein leichter Bergfahrer. Oder,
der war auch richtig gut bei dem Rennen.
Ja, oder Mario Mola ist halt ein leichter Fahrer. Gut, Alistair kann es halt auch. Aber für viele, die sind dann auch einfach zu schwer. Also.
Ja. Anna Haug hat auch ein gutes Rennen da gemacht,
stimmt,
das weiß ich noch, ja.
Insofern, aber andererseits kann man auch sagen, es könnte ja andere Rennen geben, ne? Aber das ist so ein Zeichen, dass die Diversität in den Rennen größer sein könnte, ne? Dass es mal so ein Rennen für die Bergziegen gibt, dann mal vielleicht so ein krasses Sprinterrennen oder eins eher für die, wie heißt es, was ist denn heute mit mir los? Kriteriumfahrer, so.
Mhm. Wobei jetzt aber auch immer schon viel so rauskam, wenn ich so ein paar Triathlon-Podcasts jetzt auch von anderen noch so gehört habe, dass, mittlerweile doch auch das, sagen viele jetzt auch schon zurückgetretene Sportler, dass damals das Radfahren wirklich nicht so wichtig war oder so wie es jetzt ist. Also jetzt die Qualität im Radfahren ist in der WTS schon die letzten 10 Jahre, kann man sagen, deutlich gestiegen.
Ja.
Und auch so Kurse wie zum Beispiel jetzt Bermudas oder sowas, die ja auch wirklich allein schon technisch schwierig sind. Und auch mit Höhenmetern so, also da wird jetzt schon mehr abverlangt als...
durch den technischen Aspekt. Das hat sich ja geändert. Also früher hat man so
da gab es die typischen Rundkurse so eher.
Ja, und da hat man gedacht, man muss die Schwierigkeit da reinbringen, dass man halt Berge reinbaut. Das war immer so das Nonplusultra. Also wird immer gesagt, boah, da sind Berge drin, da können jetzt mal Radfahrer triumphieren. Aber dann hat man eigentlich erkannt, dass gerade so ein Kriteriumskurs, der auch wirklich sehr technisch und winklig ist, dass der voll dazu beiträgt, dass das Radfahren wichtig wird. Ey, Horst, Instagram-Story zwischendurch. Auch wenn, das vergessen ja viele, wenn jetzt nicht unbedingt das komplette Feld zerfällt und da nur noch Zweiergruppen ankommen, weil das Radfahren so selektiv war. Das reicht ja schon irgendwo in einem großen Feld, das sieht man leider nicht. Aber selbst dort sind ja diese technischen Kurse, knocken die Sportler so unterschiedlich aus, dass es Auswirkungen aufs Laufen hat und dann teilweise Entscheidungen herbeiführt, die man vielleicht auch so nicht gedacht hätte. Ja, hat ja Super League auch viel dafür getan, dass man das so sieht, also sieht, was man mit solchen Strecken machen kann.
Wahnsinn. Ja, Triathlon hat auch unser ehemaliger Studiogast Marco Koch gepackt. die Resonanz war super übrigens nach seinem Interview mit ihm und wir hatten uns doch tatsächlich nochmal zusammengerauft für eine Radtour, sind in Frankenstein hochgefahren und jetzt hat er mir heute geschrieben, hey Horst, ich habe ein Zeitfahrrad gekauft, ein gebrauchtes und wollte dann wissen, hey, wie mache ich das jetzt mit den Schlauchreifen, kann ich die selber draufkleben und wie mache ich das jetzt mit dem Ventil, das ist an der Scheibe, die dabei war, das muss ich das so rausklemmen, damit ich es aufpumpen kann, ich so, musste einen Pfeifenadapter kaufen, aber der ist jetzt voll im Triathlon-Wahn und hat er schon angekündigt, dass er vielleicht mal einen Wettkampf, ich will nicht zu viel verraten, weil das den Überraschungseffekt, den muss er erbringen, aber dass er dann doch irgendwann mal einen Triathlon machen will. Also Radfahren hat ihn gepackt und der Schritt ist ja nicht weit weg vom Radfahren zum Triathlon.
Ey, eigentlich wäre es geil gewesen, wenn wir ihn auch gestern im Team der Spezialisten bei dem Hessischen Sporttag gesehen hätten. Das wäre nochmal eine coole Sache gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Weil gestern war ja ein großer Tag des Sports in Hessen, der auch im Zeichen des Triathlons stand. Also wir hatten insgesamt drei Staffeln, die da gegeneinander gestartet sind. Das war einmal das Team Ironman aus Andreas, auch Andy Relat genannt. Sorry, der geht wieder raus an meinen Freund Dirk Froberg.
Wie du gerade deine Augen verdreht hast, als du Andreas genannt hast, das würde mich jetzt ein bisschen bedenklich stimmen, nee. Greg.
Nee, es ging das eh. Also doch, ich bin ja ein großer Andreas Relat-Fan.
Ich habe mich umgedreht, weil Eva direkt wieder in den Kampfmodus geht.
Ja, ich muss mich jetzt. Oder vielleicht fangen wir, bevor ich die Teams nochmal gerade vorstelle, fangen wir erstmal an. Also ein großes Dankeschön als erstes Mal an Dirk Froberg, der Kommentator. Über den ich ja von diesem Sporttag, über den ich ja schon häufig mal so ein bisschen abgehatet habe. Man kann es ja schon wirklich sagen. Also ich bin kein großer Dirk Froberg-Fan, wie er den Ironman letztes Jahr kommentiert hat. Viele erinnern sich vielleicht noch an die Stories, die ich da auch immer, also wo ich nicht so über einer Meinung bin. Aber er hat halt gestern da auch wesentlich mitgewirkt und hat da auch einen guten Kommentar zugebracht. Ich muss dann halt nur manchmal, das tut mir dann auch im Nachhinein leid, aber immer echt lachen, wenn er dann so die Sportler vorstellt. Und hier haben wir Andreas Relat, auch Andi genannt. Und dann denke ich so, oh, wow. Hier haben wir Maximilian irgendwas, auch Max genannt. Ja, wow. aber er hat da eine gute Leistung gebracht, Kommentator technisch, ich kann das natürlich total beurteilen, weil ich bin ja selbst so ein Experte, ne? Nee, Spaß beiseite. Also war ein cooles Event, reden wir gleich nochmal drüber. Ich stelle jetzt ganz kurz mal die Staffeln vor, ne? Also Team Ironman war Andi Relat, Patrick Lange und die Anne Haug. Dann gab es ein All-Stars-Team, bestehend aus Jan Sibbersen, Maximilian, auch Max Levi genannt. Und der Daniela Bleimehl mit der Nicole Leder, das waren die beiden Läuferinnen. Und dann hatten wir noch ein Team Spezialisten und da hätte man ja vielleicht auch Marco Koch einladen können. Aber Frauenpower vor, Sarah Köhler war da die Spezialistin, die Schwimmerin. Denn dann hatten wir.
Was ja auch ehrlicherweise passen, aber.
War super.
Muss man ja schon.
Ja, ja. Dann Fabian Wegmann, der Ex-Radprofi und Gesa Krause. Gesa Felicitas Krause.
Ja, Sarah Köhler ist, glaube ich, auch 1500 Meter Weltmeisterin oder hat zumindest eine Medaille geholt. Also ihre Spezialdisziplin ist ja schon die Langstrecke, daher passt es ja auch ganz gut.
Ja, total. Und
ist ja auch mal ganz nett.
Also auch schön, dass es eine Frau ist, also die
richtig,
gegen die zwei Männer da geschwommen ist. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann so verfolgt, dass wir mal halt reingeschaut haben und dann leider Gottes, es ist doch, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber wenn man irgendwo Leistungssportler ist oder Profisportler ist, dann verfolgt man ja sowas vielleicht unter anderen Gesichtspunkten. Ich weiß nicht, also mir macht es mehr Spaß, Wettkämpfe zu verfolgen, wo es wirklich um die Wurst geht oder wo alle halt alles geben, was sie haben und wo nicht beim Schwimmen, das hat mich total irritiert, auf einmal ein Mikrofon hingehalten wird, wo dann beim Schwimmen ein Jan Sibbersen ein Interview geben muss und dann eine Sarah Köhler und dann auch der Andi Rehlert. So, dann denke ich so, klar, es ist der Hessische Sporttag und man will Werbung für den Sport machen und so, aber mir gefällt das halt irgendwie nicht so ganz, wenn...
Naja gut, das ist ähnlich wie die WOC-WM. Hier geht es rein um die Unterhaltung und im Endeffekt ist es ja eine Showveranstaltung. Ja, klar, weißt du, da werden dann die Leute auch erstmal so ein bisschen locker und die Ernsthaftigkeit ist da eher zweitrangig. Und das ist natürlich irritierend, wenn du dann so denkst, jetzt...
Das hat mich interessiert einfach, wie die...
Auf gut Deutsch die Fresse ein, aber das kannst du ja da nicht erwarten. Die wollen es ja auch spannend halten, weil wenn, glaube ich, wirklich jetzt die Spezialisten Gas gegeben hätten, dann wäre die Sarah Köhler wahrscheinlich mit... 5 Minuten Vorsprung aus dem Wasser gestiegen. Und
das hätte ich halt gern gesehen. Ja, aber es ist halt nicht so spannend gewesen, wahrscheinlich dann. Ja,
es ist anzunehmen, dass sie etwas fitter gerade drauf ist als Jan Sibbersen, das muss man schon sagen, ja.
Ach du, ich war mit Jan 2 Tage vorher im Wasser und er hat zu mir gesagt, ich bin das erste Mal seit Monaten wieder geschwommen, so richtig. Da mal schauen, wie das wird.
Ja, logisch.
Nee, deshalb wäre ja Sarah Köhler sonst wie weggeschwommen, wie du gerade ja auch gesagt hast. Aber dann gab es ja das Radfahren, das fand ich dann schon quasi wieder spannender irgendwo, weil die haben sich ja schon gegeben, ne? Also gerade so Patrick
war haben die ganz gut gemacht.
Mega aggressive, es waren halt so kurzweilige, drei kurzweilige Rennen in unterschiedlichen Modi, in unterschiedlichen Formaten. Das fand ich echt doch ganz spannend, muss ich sagen.
Fand ich auch, weil die haben ja extra den Max Levy genommen, der Bahnsprinter ist für 400 Meter oder so. Das heißt,
absolut kurz.
Der hat ja absolut kurz. Also die Chancengleichheit war schon gegeben zwischen ihm und dem Patrick irgendwo. Der Einzige, der da rausfällt, ist dann im Endeffekt der
Fabian Wegmann.
Wie heißt er nochmal? Fabian Wegmann, weil der ja eigentlich der Sportrentner ist, aber.
Aber wie krass der noch drauf war. Also, wenn man mal die Abstände gesehen hat bei diesem Einzelzeitfahren.
Gerade beim Einzelzeitfahren, Alter, das war stark.
Und auch mit einem normalen Straßenrad und halt eben kein.
Kein Zeitfahrrad, Das war echt stark, muss ich echt sagen.
Das ist total witzig, weil die Radrennbahn ist ungefähr Luftlinie 200, 300 Meter vor meiner Haustür, also kein Mist. Ich laufe da immer rüber und ich war auch zu dem Zeitpunkt daheim, aber bin nicht rübergelaufen.
Hättest du mal anfeuern können. Hey.
Ja, aber im Endeffekt soll das ja auch so ein bisschen in einer gewissen, soll ja kein Zuschauercharakter haben. Dort waren ja auch keine Zuschauer da in dem Sinne. Aber auf jeden Fall cooles Format. Ich hab das Radfahren auf alle Fälle ein bisschen verfolgt und ich fand es auch gut gemacht und dieser Bildschnitt, den sie da verwendet haben mit dem Bildwechseln und ein bisschen rangezoomt und ich glaube, die hatten ein Motorrad auf dem Teil gehabt, auf der Bahn gehabt, weil sonst hätten die Bilder gar nicht so hinbekommen.
Ja nur das Einzige, was mich echt dann irgendwo gestört hat, war das Interview von Frodo, was mittendrin über Skype noch reinkam. Weil,
das habe ich gesehen. Ja,
klar, ist immer super, wenn man auf Frodo nochmal einspielt, also absolut cool. Nur in der Situation, da geben sich halt Wegmann, Lange und Levi, geben sich's halt richtig. Und es war eigentlich echt spannend. Und Dirk Froberg hat ja dann auch selbst zugegeben, er war so auf Frodo fokussiert. Und klar, muss er ja auch das Interview dann geben. Und man hat irgendwie die entscheidenden Rennszenen verpasst und die haben sich's wirklich gegeben, also es war halt richtig, also ich fand schon, das war echt guter Sport und dann kommt halt Frodo und man fragt halt nochmal was, wie geht's dir im Lockdown und bla bla bla. Ja,
aber ich glaube, da muss man jetzt mal unterscheiden, also damit man das auch richtig einordnen kann,
Das ist ja so, wie der Horst schon richtig gesagt hat, das hat einen Showcharakter und das sollte jetzt nicht primär ein Wettkampf sein. Und insofern kann man sowas auch nicht planen, sondern denkt man sich eher so, ey, dann spielen wir mal zwischendurch was ein und dann mal so und dann machen wir da mal eine Spielerei und so.
Ja. Dass man es auch auflockert.
Und das war an sich auch alles sehr gut gemacht. Was wir jetzt eigentlich machen, tut dem nicht ganz gerecht, weil wir sagen halt, oder so geht es mir halt, ich hätte mal wieder Bock auf ein ernsthaftes Rennen. Weißt du?
Auf richtig
Sport. Und wo halt fitte Sportler, wo deren Lebensaufgabe, deren Beruf das ist, gegeneinander antreten, von mir aus auch, von mir in irgendeinem Staffelformat, wo die getrennt voneinander und genügend Abstand haben und so. Mhm. Aber wo es so ein bisschen um was geht, ne? Wo was ein bisschen mehr ist als just for fun und eine interessante Konstellation von Leuten vielleicht, sondern wo es halt darum geht, okay, da sind welche, die haben echt was drauf, die gehen jetzt an den Start und da geht es jetzt auch ein bisschen um was, ne? Mhm. Und das war halt jetzt einfach eine andere Idee, das muss man sagen. Also da können Sie jetzt nichts für, dass jetzt unsere Vorstellungen jetzt einfach nicht erfüllt werden. Wir wollen einfach, oder mir geht es so, ich möchte halt irgendwie gerade was anderes sehen. Das ist irgendwie, das war am Anfang von dieser Corona-Krise vielleicht anders. Da hat man auch mehr auf diese alternativen Sachen geschaut. Mir geht es jetzt gerade echt inzwischen so, das ging mir jetzt auch mit der Swift-Bundesliga genauso, die vielleicht für die Community, also für die Bundesliga-Gemeinschaft an sich intern, glaube ich, sehr wichtig war, das zu machen, damit man mal auch einfach mal wieder gemeinsam irgendwas macht oder so. Mhm. Aber ganz ehrlich, es ist nicht mehr so, dass ich sage so, oh ja, das ziehe ich mir jetzt rein. So. Und das ging mir jetzt bei beiden Events so. Also sei es jetzt die Swift-Rennen oder sogar auf Super League, die Swift-Events auch in der Super League. Ich habe, merke ich jetzt gerade so, ich habe irgendwie keine Lust mehr, mir das anzuschauen. Mhm. Und ich merke so, ich hätte Lust, wieder irgendwas so Reales anzuschauen, von mir aus auch eine Staffel leicht verändert oder so oder mit vielleicht etwas mehr an Bedeutung dahinter oder so. Vielleicht vergibt man einen Cup oder etwas. Aber irgendwie, ich hätte auch kein Problem, wenn es nicht stattfindet. Wenn es nicht stattfindet, dann wäre es für mich eigentlich gerade auch okay. Denn ich gefühlt entferne mich dann gerade so ein bisschen vom Triathlon-Geschehen, jedenfalls also vom Wettkampf-Geschehen. Aber ich habe da so gemerkt, gerade dort, nee, das Format ist nicht meins. Also ich habe eigentlich gerade keine Lust auf Show und immer mehr so. Und eigentlich ist es vielleicht ganz interessant, weil dieser Reinigungsprozess, vielleicht beginnt er ja jetzt, ne? So, wir haben, also ich war eigentlich erstaunt, wie lange ist die ganze Situation schon? Wir bringen alle 2 Wochen Podcast raus, was alles für Formate gibt, hin und her, also was trotzdem alles produziert wird und stattfindet und gemacht wird. Und man hat sich am Anfang auch total raufgestürzt, aber inzwischen, das ist jetzt meine persönliche Meinung für mich, mir wird so mehr egal so. Ich sage jetzt so, ja, okay. Also ich habe da jetzt immer mal so reingeguckt, aber es hat mich jetzt nicht mehr so gecatcht. Hm. Weiß nicht, wie ist eure Meinung
dazu? Geht mir ähnlich. Ja? Nee, geht mir ähnlich. Also ich sehe das auch so, weil diesen Reiz von dem Wettkampfcharakter, der geht halt dann verloren. Und wie du es schon sagtest, in den letzten Wochen oder am Anfang dieser Corona-Zeit war das natürlich schon so, okay, man nimmt ja alles, was man bekommt irgendwie, um sich da auch so abzulenken. Und im Endeffekt verliert sich so ein bisschen der Kern der Sache. Und das merkt man jetzt vor allen Dingen, wo das Wetter draußen besser wird, wo man auch vielleicht aktiver ist draußen. Mhm. Also keine Ahnung, man ist jetzt, man hatte das Ironman-Wochenende, man ist eigentlich in der Höchsttrainingsphase oder in den Wochen davor, in der Zeit, wo man am meisten oder am härtesten trainiert in den Wochen zum Ironman. Und das hast du jetzt nicht mehr und dann hast du diesen Wettkampf nicht mehr. Für diejenigen, die jetzt nicht starten, die haben oftmals ein langes Trainingswochenende gemacht, weil sie danach rot gemacht haben oder halt ein späteres Rennen. Und das fällt natürlich alles weg. Und dann siehst du dann so eine Showveranstaltung. Ja, dann ist natürlich das Ganze halt so ein bisschen, kann man da so ein bisschen belächeln. Aber ich muss schon sagen, besser so als gar nichts. Und absolut, die Sendezeit wird ja genutzt, auch mit diesen Zwischensequenzen. Ich habe da diese Tischtennis-Geschichte gesehen mit der Nachwuchsspielerin.
Das ist super aber schön, auch im Tennis. Ja, dass die auch mal, ja, dass das die Fernsehzeit gut, auch mal das bekommen. Haben die gut, ne? Ja, nee. Oder mal auch andere Sportarten oder andere Sportler, die sonst halt nicht auftauchen würden, dass die mal gezeigt werden, ja.
Aber deswegen war es mir so wichtig klarzustellen, dass wir glauben, oder mir geht es so, dass man einfach gerade ein anderes Bedürfnis hat irgendwo. Weil eigentlich, ey, ist es blöd, da zu kritisieren, nee, weil die Idee war ja top, ne? Super. Also du hast halt die Menschen in dem Sport angemischt, du hast halt so die ganzen hessischen Sportler hast du nochmal ins Boot geholt, hast dir nochmal Mediatime gegeben. Richtig coole Sache, ne?
Aber mir geht es dann wirklich so, oh, ich bin dann wie so, traurig, wenn es halt dann nur so einen Show-Charakter hat, weil, also gerade so jetzt am Ende, als dann, als es drauf hinauslief, dass Anne mit gegen Gesa dann diesen Halbmarathon gelaufen sind. Und erstmal so am Anfang wusste man ja es auch nicht so einzuschätzen, wie gehen die das so an. Die ersten Meter sahen auch echt auch flott aus und richtig gut und so. Und dann hat man ja gemerkt, okay, die können ganz normal noch reden. Und gut, selbst Anne, die gibt ein Interview bei einem 3,30er-Schnitt, die ist kaum außer Atem. Allein ist schon mal wieder toll. Aber als es dann auch so drum ging und als sie dann auch noch richtig so diesen Zielsprint angesetzt haben, boah, das Feeling und das will man auch irgendwann wieder so sehen. Und mir hat es jetzt auch so gezeigt, was ich dann doch für so ein Fangirl auch irgendwo bin. Also gerade so auch was Anne halt auch so angeht. Ey, das ist ja eine Waffe, ne? Das ist ja echt eine Waffe. Mhm. Wie die, ich habe dann so geschaut, also jetzt, da muss man auch wieder aufpassen, was man sagt. Weltklasse-Läuferin Gesa Krause. Ich könnte kein Kilometer mit ihr mitlaufen. Und super sympathisch, ganz toll so gemacht. Aber wenn dann so Gesa Krause neben Anne Haug so laufen siehst, was haben wir an Anne Haug im Triathlon, was haben wir für eine Weltklasse-Sportlerin mit einer so tollen Lauftechnik, wie die da leichtfüßig langschwebt quasi oder also in so einem tollen Stil. Und das will man irgendwie mal wieder sehen, auch so im Wettkampf und wie die beißt und oh, da werde ich sofort so mitgerissen und habe wieder so richtig Lust auf Wettkampfsport. Und dann merkt man halt, es ist halt irgendwie kein Wettkampf. Nee,
das fand ich auch. Also stilistisch fand ich die Lauftechnik von Anne auch sah besser aus.
Als Gesa.
Ja. Das wäre vielleicht auch mal vielleicht eine interessante Sache, wenn sich Coaches mal wirklich drüber auslassen würden oder wenn man da vielleicht mal so einen Lauftechnikvergleich macht oder so. Sicherlich hat Gesa Krause da ganz klar auf den kürzeren Strecken den größeren Punch. Ja. Oder auch generell, ja, wenn ja. Also, ja. Und der Laufstil ist schon effektiv, aber
aber das zeigt wieder, wenn man es rein so guckt, ne, und wenn man hat keine Ahnung vom Laufen, dann sieht man ja schon irgendwo, dass Anne da einen super klasse Laufstil so hat, so generell, wenn man beide Frauen so nebeneinander ja so absolut gesehen hat.
Ja.
Und dann muss man aber auch wieder sagen, ja gut, was du siehst, ist im Endeffekt egal, ne? Gesa Krause ist Europameisterin. Die hat aber mal richtig Punch, wie du eben auch gesagt hast.
Und ja, kann, egal ist natürlich nicht, ne? Aber,
aber das kann im Endeffekt aussehen, wie es will, so, wenn es schnell ist, ja.
Ja, du siehst aber, dass die Anne sehr nah an den Spezialisten dran ist, was die Lauftechnik angeht, vielleicht auch was die Geschwindigkeit angeht, jetzt im direkten Vergleich über die Halbmarathon-Distanz, die vielleicht für die Anne jetzt ein bisschen besser liegt als jetzt 3000 Meter oder so, aber da ist schon die Ähnlichkeit da sehr nah von der Spezialistin zu einer Multisportlerin, ganz klar. Ja. Aber was ich nochmal abschließend sagen will, ich fand es noch ganz interessant, weil ich habe den Lauf nicht gesehen, ich habe nur dieses Schwimmen und das Radfahren ein wenig gesehen und das Interview. Ja, das Interview mit dem Jan und der wirkte so ein bisschen, ich muss jetzt auch vorsichtig sein, so ein bisschen.
Wir sollten alle sehr vorsichtig sein.
Ich will nicht sagen abfällig, aber ich habe seinen Augen erkannt, der hat es schon so ein bisschen belächelt. Dann habe ich mal gedacht, okay, er sieht jetzt den Patrick.
Ja, doch.
Und das die ist anderen mir auch Jungs. Und ja, das konnte ich so daraus deuten.
Ja, macht ihr mal.
Klar. Ja, macht ihr mal. Ist ja süß, was ihr da macht. Ich gehe jetzt aufs Rad, mache eine 5-Stunden-Session durch die Berge der Pyrenäen und öle danach meinen goldbraunen Trizeps ein und dann geht's weiter. Okay, aber gut, das dazu.
War übrigens, guck ich mal, ich kann mich an einen, wo du sagst, ich öle meinen goldbraunen Bizeps ein. Da waren wir im Trainingslager auf Mallorca, ey, das ist jetzt schon ewig her, ey, das ist jetzt bestimmt. Oh, war das überhaupt schon, war das noch vor 2010 oder so? Egal, jedenfalls, da waren wir DTU-Trainingslager Mallorca, unten in, wo ist das große Becken? In La Santa, nee.
Colonia San Jordi?
Genau, Colonia San Jordi, genau, nicht La Santa, La Santa ist Lanzarote. Wir haben uns alle zum Radfahren verabredet und so, haben gewartet und es war, Mallorca kennt man ja, ist ja nicht immer unbedingt so warm, sondern war halt so gemäßigt, so. Dementsprechend waren auch alle da noch so mit Armlingen und Knielingen und teilweise noch ein Buff und alles drum und dran. Außer einer, der kam dann natürlich auch so, das Beste kommt ja immer zum Schluss. Wenn eigentlich alle schon fertig sind und abfahrbereit sind, kommt das Beste zum Schluss. Und dann kam natürlich Frodo
komplett in kurz, ich glaube fast als einziger, aber eingeölt on top. Schön mit Bräunungsöl, es hat geglänzt und so. Und dann hat halt Stefan Zacharias gesagt so, oh, Frodo sieht ja, weil sie kam ja auch natürlich mit natürlich weiße Radklamotten und so, schon im Gegensatz zu allen anderen schon braun gebrannt und so. Frodo, was geht bei dir ab und so, weil wirklich alle waren halt auch teilweise mit Mütze unter dem Helm und so. Und dann hat Frodo gesagt, Sommer ist, was du draus machst.
Viel Wahres dran, ja.
Seitdem ist es so ein geschwungener Satz, der immer mal wieder fällt in unserer Generation. Ja. Sommer ist, was du draus machst.
Ja, ja, aber ich selbe Situation, ja, nicht selbe Situation, aber ein paar Jährchen noch vorher,
noch
2006, glaube ich, war ich mit dem Kollegen Frodeno und noch ein paar anderen in Südafrika im Trainingslager, aber im Januar oder Februar und im Januar schon Umfänge geschwommen, bis zum geht nicht mehr, 5 Kilometer, dann ist eh Hochsommer und dann kommst du ja sowieso nach 2 Wochen knallbraun raus aus dem Becken. Was macht er? Ja, erstmal schön sich die Bodybutter draufgeschmiert. Ich so, ja, ich habe hier noch Nivea gemacht, weg mit dem Dreck. Ich mache hier nur die teure, wie heißt Bodybutter vom Bodyshop drauf. Nur das und Wasser darf meine Haut berühren. Also, so viel zum Thema Eitelkeit, aber das ist schon lange her und jeder war mal jung und hatte so seine eigenen.
Ja, deshalb sieht man halt auch Frodo sein Alter nicht an. Er wirkt immer noch wie Anfang 30.
Ja.
Und ist halt auch immer und so macht auch noch Sport, so geschmeidig.
Der Fabian Wegmann wollte es noch als Ausrede verwenden. Im hessischen, was hat er gesagt? Ja, genau. Ich bin jetzt auch schon. Ja. Ich bin jetzt auch schon, was hat er dafür gewonnen? 40?
40. Oder was?
Ja.
40 geworden.
Ja. Das heißt noch gar nichts, ne? Ja. Ich habe auch so gesagt, naja, könntest jetzt eigentlich mal auf Hawaii mal loslegen, ne? Bestes Alter.
Könntest eigentlich mal gewinnen.
Ja, aber dieser Max Levy, der hat ja auch schon Ironman gemacht, habe ich gesehen.
Letztes Jahr hat er Premiere gemacht. Ich habe das auch total interessiert verfolgt letztes Jahr, weil wir werden es nicht vergessen haben, oder? Was letztes Jahr für ein Wetter war. Also da wurde ja noch viel diskutiert, ob man vielleicht das Rennen sogar absagen muss. Die Strecke wurde verlegt, mehr in den Schatten, so Streckenteile. Ich kann mich nur erinnern, dass wir mit dem Fahrrad ja auch hingefahren sind am frühen Morgen noch, Gregor. Und wir sind mit der Bahn zurückgefahren, weil es uns zu heiß war. Gut, weil ich auch die Woche drauf rot gemacht habe und man wollte da jetzt nicht sich brutzeln lassen. Aber wir sind hier in Wiesbaden aus der Bahn ausgestiegen und sind mit unseren Rädern noch die letzten paar Meter hier hoch zu unserer Wohnung gefahren. Und das war wirklich auch da um 5 Uhr oder was, das war wie Föhn. Also das war wie ein heißer Föhn dir da ins Gesicht. Und dann so Athleten, wir haben ihn ja gestern gesehen, Maximilian Levy, ne? Ey, der hat halt schon, so Athleten setzt die Hitze dann doch ein bisschen mehr zu, als jetzt zum Beispiel eine Anne Haug oder so. Also der hat ja Oberschenkel, oder als sie gestern diesen Oberschenkelvergleich gemacht haben, ne? Patrick und Max Levy. Das war ja so geil. Also da ist quasi, Patrick sieht aus wie so ein 12-Jähriger mit so einem kleinen Knabenschenkel, sag ich jetzt mal. Also halt im Vergleich. Und dann kommt Max Levy, boah, das sind halt, wie der gelaufen ist dann letztes Jahr, ne? Die haben auch so ein paar, der wurde ja auch im Hessen-Fernsehen, klar, dadurch auch ein bisschen mehr gezeigt, weiß ich noch, letztes Jahr in der Übertragung, hat der sich gequält. Also, und ich meine, der will nach Hawaii. Also, und jetzt erst nochmal Olympia und dann nächster Ironman und Hawaii-Quali. Also, Hut ab.
Ja, aber ist total verrückt. Das ist total verrückt, weil der Typ ist voll ja verrückt, irgendwie zehnfacher Weltmeister oder
der
so.
Der müsste sich nichts beweisen.
Olympiateilnehmer. Ne? Und sein Instagram-Name, weil ich habe dann extra drauf geschaut, heißt, glaube ich, Iron Max.
Natürlich.
Also der hat sich dem total verschrieben, ne?
Ja, aber da sieht man mal, wie das auch Bahnfahrer so catcht, ne? Wohl.
Aber sympathischer Typ, definitiv.
Total.
Also hat mir Spaß gemacht.
Ist ja auch mit einer Hessin verheiratet. Sagt natürlich wieder alles, ne? Also.
Was sagt das?
Ja, die Hessen sind einfach, hessische Frauen machen die Männer dann auch sympathisch, so wie dich.
Eva, bist du Hessin?
Ich bin waschechte Hessin, ajo.
Ja, kommst du aus Wiesbaden direkt, oder?
Ja, was meinst du, warum ich hier bin?
Hessisch Mädche bin ich.
Also sonst hätte ich mich nicht hierher verschlagen.
Aber es ist schön, dass man es mir anscheinend nicht auf den ersten Satz anhört, dass das...
Hey, du hast kein Dialekt, genauso wenig wie ich.
Das sagen wir dann voneinander. Mal sehen, wer das auch so sieht.
Ich bin mal gespannt auf die Reaktion,
Ja, jetzt aber nochmal, gestern war, müssen wir nochmal ein paar, ein, zwei Sätze
jetzt nochmal Ordnung, ja.
Drüber verlieren, finde ich, weil gestern war ja auch nicht nur der Hessische Sporttag, sondern auch das Triathlon-Bundesliga-Rennen auf Swift, das ich leider, ich hatte gestern auch so oder so keine Zeit, da groß was zu verfolgen, aber das habe ich jetzt auch gar nicht mitbekommen, habe im Nachgang nochmal versucht, so ein paar Ergebnisse mir einzuverleiben, aber da gab es dann wohl auch irgendwelche DQs und noch irgendwie, keine Ahnung, es war alles nicht so leicht, wohl hat auch der Livestream am Anfang auch noch gehangen und funktionierte noch nicht, scheint aber am Ende dann geklappt zu haben, was ja auch schön ist, weil da haben ja einige Teams sehr, sehr viel Energie und Kraft aufgewendet, um da eine tolle Übertragung auch draus zu machen. Ich persönlich muss dazu sagen, warum ich es auch jetzt wirklich nicht geschaut habe, es wurde ja doch auch kontrovers diskutiert, wie man dazu steht, dass Buschütten der Einladung nicht gefolgt ist, an diesem Swift-Rennen teilzunehmen. Und Buschütten, weiß jeder, ja, ist halt quasi ja, der Seriensieger oder das Bundesliga-Team, was es im Endeffekt auch so, wenn zu schlagen gilt, die halt aber von vornherein gesagt haben, okay, wir werden mit unseren Athleten dort nicht an den Start gehen. Unter anderem auch aus den Gründen, dass jetzt letztendlich auch nicht so ein großer Wert darauf gelegt wird, dass die Fahrer sich wiegen müssen davor, dass es ein Dual- oder Triple-Recording gibt. Wo ich von vornherein auch so sagen muss, deshalb interessiert es mich auch nicht so wirklich, weil für mich ist da wieder die Vergleichbarkeit so schwierig.
Und der Fairness-Aspekt meinst du?
Und der, genau,
wie
der
Fairness-Aspekt. Wie jetzt bei den Spezialisten vielleicht eventuell mehr gegeben ist, weil die sich da schon mehr Sachen ausgedacht haben.
Oder deshalb habe ich auch bei bestimmten Swift-Rennen einfach gar keine Lust mehr, das zu verfolgen, weil man bestimmte Leistungen gar nicht mehr wirklich einschätzen kann. Also, dass ein Lionel Sanders wohl diese Leistung bringt, die da steht, das zweifle ich nicht an, weil man kann im Internet ganz klar sehen, wie viel er wiegt, er zeichnet das alles auf, er hat 3 Powermeter, mit denen er das, aber alles andere ist für mich so ein bisschen, die Vergleichbarkeit ist einfach zu schlecht und wenn dann bestimmte Qualitätsmerkmale nicht wirklich sagen, wo man sagen muss, ihr müsst euch davor mit einem Weigh-In so und so wiegen, ihr müsst euch da filmen, ihr müsst das und das hochladen, dann habe ich da von vornherein wieder keine Lust zu, weil ich halt will faire Rennen sehen und es soll auch der über die Ziellinie fahren und gewinnen, der wirklich eine faire, selbstproduzierte, richtige Leistung erbringt.
Vor allen Dingen, weil es ja auch da nichts zu gewinnen gibt. Es geht in keinerlei Gesamtwertung ein, das ist eine freiwillige Sache und wenn du als Top-Verein wie Buschütten mit deinen internationalen Athleten halt an den Start gehst, dann wollen die auch bezahlt werden. Ich unterstelle mal Buschütten, die würden die locker bezahlen fürs Antreten, aber es gibt halt keine Gesamtpreisgelder und ich meine, wir sind Profis und das kann man natürlich mal machen und Greg hat es ja schon angedeutet, für das System an sich, für die jungen Athleten ist es sicherlich gut, sich mal zu messen und vor allen Dingen auch mal wieder in Kontakt zu treten. Mhm. Ich habe das ja hier selber miterlebt bei uns, die Bundesliga-Vereine in Griesheim, wie auch in Darmstadt, die haben da beide mitgemacht.
Und die haben richtig was auf die Beine gestellt auch, also das war schon
die cool. Die haben auch Spaß gehabt, ja genau, und die aber für die ist natürlich so, das sind junge Athleten und sonst hätten die ja keinerlei Möglichkeiten, irgendwas zu machen, deswegen war das schon ganz cool, aber für einen großen Top-Verein mit ganz vielen internationalen Startern wird es dann einfach schwierig, da irgendwie auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Hey Mario, könntest du mal schnell ein Zwift-Bundesliga-Rennen fahren? Es geht da um nichts, müsst ihr aber, wenn es geht, schon gewinnen, ja. Also, und außerdem ist es ja auch ist es ein Radrennen und kein Triathlon. Das darf man nie vergessen. Und das siehst du ja auch an den Siegern im Endeffekt, die man so nicht kennt, wenn man das so verfolgt. Das sind sehr gute Leistungen, aber in einem reinen Bundesliga-Rennen wäre dann die Platzierung sicherlich irgendwie auch anders gestaffelt, weil einfach das Schwimmen und das Laufen fehlt und wir haben halt eine Multisportart und kein reines Radrennen, das darf man nicht vergessen.
Ja. Aber genau deswegen, wegen so ein paar Aspekten, bin ich da eigentlich sogar zwiespältig so und finde es eigentlich gar nicht so gut, dass Buschütten abgesagt hat. Also ich habe ja schon vorher gesagt,
dass mich es natürlich jetzt auch nicht so gecatcht hat, einfach weil ich gerade so von diesen Alternativveranstaltungen müde bin und sage, naja, okay, wenn es jetzt wirklich um was gehen würde, dann wäre es was anderes. Andererseits finde ich aber, dass diese Veranstaltung, wie ich es ja auch vorher gesagt habe, für die Bundesliga selbst und für die Athleten, das hast du, Horst, ja auch gesagt, voll wichtig war. Irgendwie war das jetzt mal dann doch ein Event und man hat sich jetzt einfach mal, auch mal, jetzt mal komplett unabhängig von den Ergebnissen,
ja, wenn man davon mal absieht. Wenn
man davon absieht, dann war das, man war irgendwie wie mal so in den Medien drin, man hat was zusammen gemacht. Die Teams selbst haben ja auch alle diese Happenings gehabt und haben sich ja irgendwie dann zusammengetan und haben dann da auch teilweise ihre eigenen Livestreams aufgestellt und so. Ich glaube, das war auch allein für ein einzelnes Team ein wichtiges Event, mal wieder was zusammen zu machen und so einen Zusammenhalt zu haben. Ja. Also war für das für mich, für die Bundesliga, warte mal ganz kurz, für die Bundesliga als Gemeinschaft, für mich eigentlich ein wichtiges Event. Und ich, da hätte ich es eigentlich schon schön gefunden, wenn Buschütten, was ja eigentlich das Aushängeschild der Bundesliga ist,
auch dabei
sich irgendwie daran beteiligt. Und das hättest du ja nicht unbedingt mit den Top-Athleten machen müssen. Aber so ein paar deutsche Athleten sind ja auch da. Beziehungsweise hätte es wirklich so wehgetan, wenn man den einen oder anderen, also die haben ja wirklich einige ausländische Athleten, wenn man den einen oder anderen gefragt hätte, ey, wie sieht's denn aus? Magst du nicht mehr irgendwie...
Die müssen ja noch nicht mal die Ausländer genommen haben. Es gibt doch genug.
Du musst ja keinen Stream aufstellen, aber lass die mal mitfahren und so und lock dich da mal ein und fahr mit.
Man muss es halt aus verschiedenen Aspekten betrachten. Also, weil wenn ich es aus meinem Zuschaueraspekt betrachte, ist das Event für mich, brauche ich nicht. Interessiert mich nicht, bockt mich nicht, ergebnislastig. Zum Beispiel. Ich spreche gerade nur für mich. Aber für die Bundesliga an sich und für diese Community der Triathlon-Bundesliga ist es extrem, extrem wichtig.
Ja, oder war auf jeden Fall mal ein guter Punkt, um mal zu zeigen, hey, wir sind noch da. So,
ja, und, genau.
Ja, funktioniert zusammen, ja.
Also ich glaube auch, dass wenn Buschütten angetreten wäre, das hätte so eine Art Signalwirkung für die anderen Vereine gehabt, weil im Endeffekt sind nur ein Bruchteil der Vereine auch gestartet und mit einem Top-Verein wären wahrscheinlich die meisten auch angetreten. Es gibt ja noch, glaube ich, zwei Bundesliga-Rennen, die jetzt wirklich stattfinden sollen. Aber glaube ich auch ohne Wertung, ohne Gesamtwertung.
Gesamtwertung gibt es nicht, ja, genau. Ja.
Genau.
Okay.
Ja.
Ja, gut, also, muss man auch abwarten. Immerhin. Ne? Wie sich das, muss man abwarten, wie sich mit den Großveranstaltungen jetzt wieder entwickelt. Aber um das Thema vielleicht von der Bundesliga abzuschließen, also da denke ich, das wäre ein gönnerisches Zeichen gegenüber auch gerade den anderen Bundesliga-Vereinen gewesen, da zu sagen, hey, wir funktionieren da einfach, also wir beteiligen uns, auch wenn da jetzt wir unseren Sponsor jetzt nicht aufs Beste präsentieren können.
Aber ich verstehe absolut auch deren Entscheidung, nicht zu starten. Ich kann es auch definitiv nachvollziehen, wenn bestimmte Gegebenheiten nicht stattfinden, wie ja der Fairness-Aspekt, dann kann ich das auch nachvollziehen. So.
Aber das wundert mich, dass sie sowas wie Wait-In und sowas nicht gemacht haben. Das hätte ich jetzt schon vorausgesetzt. Ich habe das, wie gesagt, nicht so verfolgt.
Ja, aber das ist ja auch...
Die wollten halt so die Messlatte halt nicht so hochnehmen, dass es so schwierig wird für viele halt. Wer hat denn halt auch zwei Powermeter dann immer da? Da werden schon viele rausgeflogen halt so generell. Ja. Aber ich, ja, je nachdem, aus welchen Gesichtspunkten du das halt betrachtest. Und Buschütten, für die ist halt wichtiger Ergebnis statt Erlebnis.
Wie man ja oft sagt. Das ist ja, da bin ich mal schon, was der Rainer dazu sagt, ob er damit so.
Machen wir mal weiter mit nochmal richtigem Sport. Und zwar Richard Murray müssen wir doch nochmal, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber der stellt ja einen nach dem nächsten Rekord auf. Und das ist doch absolut Weltklasse, was er da gerade läuft. Wir haben hier den Versuch, hat er auch auf YouTube gezeigt, die 3000 Meter ist er gelaufen. Herrlich zu sehen, wie er von Rachel begleitet wird. Die fährt immer auf so einem typischen holländischen, wie sagen die da, Fietzen, auf so einem Stadtesel und gibt sich irgendwie total die Kante, so sieht es aus. Um halt die Geschwindigkeit, ich meine, wenn du auf 3000 Meter 7,58 läufst, man muss mal, wie viel
km/h? Das ist 340er Schnitt.
Ja, aber wie viel km/h das sind? Also das ist halt schon, die muss schon ganz schön treten auf ihrem komischen Stadtesel. Ey, das sieht echt lustig aus. Und Richard ist natürlich dann auch, also der macht ja dann daraus auch echt ein Event, ne? Als er dann quasi durchs imaginäre Ziel gekommen ist bei diesen 3000 Metern Boah, dann ist er da wirklich wie der sterbende Schwan, ne? Hat er da am Straßengraben gelegen und hat gestöhnt wie... Gut, ich meine, es ist ja auch anstrengend. Ich soll jetzt nicht als Hate wieder rüberkommen, aber es war absolut unterhaltsam. Und diese Leistung, wow.
Kann man ja nur zum Vergleich, wir hatten es beim letzten Mal auch schon. Jakob Ingebrigtsen ist, glaube ich, Freiluft, 3000 Meter, hat er stehen, 8.00.
Mhm. Ja, also.
Oh, dann war Rich jetzt mal 2 Sekunden schneller.
Da sieht man mal, was gerade abgeht, ne? Mit Rich. Also der dreht nicht am Rad, sondern.
Ja, was aber ist der eigentlich? Der dreht durch, würde ich sagen.
Was läuft der eigentlich für Schuhe?
Ja, und jetzt habe ich gesehen, dass die Norweger jetzt am kommenden Mittwoch 10.000 Meter in Angriff nehmen.
Das steht als nächstes an. Das werde ich auch nochmal interessiert verfolgen.
Ehrlich gesagt, sowas catcht mich schon so ein bisschen. Also wenn...
Mich auch.
Weil sowas ist irgendwie so ein Kampf um eine Bestzeit oder so, das ist irgendwie viel auch was. Geiler. Ne?
Ja, das wollte ich jetzt nochmal so sagen. Das ist... Und stopp, wir müssen auch wieder... Ich muss die Frauenquote hochhalten. Jo. Weil an dem Tag, wo Richard die 7,58 gelaufen ist und für ihn die Pace auf dem Rad gemacht hat, einen Tag später ist sie selbst 3000 Meter gelaufen. Und zwar in 39. 9 Minuten 30. Ja. Und da war ihr Vater der Pacer auf dem Rad und Richard war Fotoman. Das war auch krass. Und ey, Rachel, eine 39, boah, ist schon auch stark. Ich habe jetzt keine direkte Vergleichszeit zu anderen Triathletinnen oder sowas. Aber allein diese...
Bei den Frauen...
Aber diese Zeit spricht ja auch
schon
mal
Bände. Kenne mich nicht so aus, ja.
Ja, das ist schon super stark.
Ja.
Wobei, ich glaube, das geht schon schneller.
Ja, na klar.
Also die ist ja,
aber Rachel, ich meine,
das ist
jetzt auch nicht
die sauschnelle Zeit, aber...
Rachel ist ja jetzt auch nicht die Läuferin, ne? Die ist jetzt nicht als die Überläuferin bekannt im Triathlon. Also die ist einfach... Mhm. Aber also ich hätte das jetzt so nicht eingeschätzt, dass sie so...
Ja, der Greg, der checkt gerade die Stats von den anderen.
Ich weiß, was ich gerade checke. Ich wollte nämlich mal gucken, was eigentlich die Gese auf die 3000 Hindernis läuft.
Das ist ja auch...
9.03 ist ihre Bestzeit. 3000 Meter Hindernis.
Auf der Bahn. Ja, das kann man... Ist jetzt... Ja. Ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, natürlich. Aber das war jetzt einfach
aber
so,
einfach
weil wir
so das generell
hatten, Gesa versus Anne.
Ja. Ja, interessant. Also da gucken aber auch doch viele, viele Triathleten schauen auch so, was macht wie wer der andere so. Und auch Richard ist... Social Media technisch auch lustigerweise unterwegs. Das habe ich zufällig verfolgt bei einem Super League Triathlon Swift Rennen, das stattfinden sollte. Ist Maarten van Riel, der ja wirklich auch als sehr starker Radfahrer bekannt ist, der ist bei diesem ersten Super League Triathlon Swift Rennen am Start gewesen. Das sollte abends um 8 Uhr starten. Und um 18 Uhr, also 2 Stunden davor, ist Maarten nochmal einen 15-Kilometer-Lauf in einem 4:15er Schnitt gelaufen. Mhm. Also das ist ja ruhig, ne? Also trotzdem 15 Kilometer, 4:15.
Ja, gut.
Und hatte einen 161er Durchschnittspuls. Und wer Maarten so ein bisschen jetzt verfolgt hat, der hat normalerweise... Pulswerte, die sind so ähnlich wie Lionel Sanders.
Nee, Maarten hat ja auch.
Ganz tief, ganz, ganz niedrig. Also der kommt, 160 ist so quasi fast sein Maximalpuls. Von Maarten.
Ja, der ist bei 4:15
und
auf 15 Kilometer.
Genau, und dann hat nämlich Richard kommentiert.
Ach so, jetzt.
Ja, dann hat Richard bei Maarten kommentiert, Garmin Heart Rate on point. Und darauf hat Maarten geantwortet, 1 hour all out. Also es war ein Spaß, ne? Also da sieht man wieder, auch Richard, das wollte ich damit jetzt eigentlich sagen, wie Richard abcheckt, was Maarten läuft und was er für einen Schnitt läuft, was er für einen Puls hat und so weiter. Also die gucken in Strava auch genau rein, was die Konkurrenten
Die ganze Pause auf
machen.
Strava rumgestalkt und...
War krass, ne? Also das fand ich schon interessant zu sehen, dass Richard, weil ich gucke mir Maartens Uploads auch an, aber ich gucke dann jetzt nicht, was hat er genau für einen Puls, weil man weiß ja eh, also gerade jetzt auch Polar, Handgelenksmessung und so, Das funktioniert ja in den seltensten Fällen jetzt mal genau. Klar, also wenn du ein Pulsmesser anhast, also ein Pulsgurt anhast, meine ich, das ist ja, das passt. Aber gerade am Handgelenk und so weiter, das ist ja alles. Aber da checkt Richard das genau aus, was Martin da macht.
Ja, aber gut, da muss man auch dazu sagen, er ist auch, glaube ich, so ein Typ. Es gibt halt, also das macht auch nicht jeder Pro, ganz ehrlich. Also
nee, manche machen es ja gar nicht.
Manche machen es gar nichts, die laden auch gar nichts hoch und interessiert es auch nicht und ist eh nicht. Aber andere, und Richard ist auf jeden Fall ein Typ, die sitzen da davor und checken das aus und gucken. Und wenn da ein Bild ist vom Rad, dann checken die, was er da dran hat und so und was da für Teile rangebaut sind. Und wenn da irgendwelche Werte zu sehen sind, dann checken sie auch die Werte. Ist natürlich für Rich vielleicht auch einigermaßen interessant, weil er kennt Martin auch vom Training her sehr gut. Also kann vielleicht sogar,
was
also man sieht ja, also gut, generell weiß man das 160er Puls bei so einem austrainierten Athleten.
Ja, aber Martin hat noch nie so einen hohen Puls gehabt.
Bei uns in der Nachwuchsjugend, die laufen halt in 160er Puls im GH1.
Das ist ganz normal, ja.
Das ist halt so, aber klar. Bei Martin passt es gar nicht.
Ja, was mich aber eher wundert, das sind ja absolute Wahnsinnsleistungen von Murray und der macht das ja alles so selber, diese ganze GoPro-Geschichte und die Videoaufzeichnung oder gibt halt seinem Schwiegervater die Kamera in die Hand. Da wundert es mich so ein bisschen, warum er das nicht so ein bisschen besser aufzieht, weil ich denke mal, den Support hätte er daheim. Aber ich glaube, es ist eine Typfrage.
Ist er nicht daheim, ist er in Holland.
Besser.
In den Niederlanden.
Ja, hat doch jetzt Haus gekauft, dachte ich dort.
Hat er dort ein Haus gekauft?
Echt?
Also auf jeden Fall ein Südafrikanerhaus.
Er hat mehrere Häuser.
Ein Großgrundbesitzer. nee, aber da hast du schon recht mit dem Einwand.
Das ist sehr rudimentär, was er da veranstaltet.
Vielleicht auch irgendwo dadurch ein bisschen real geblieben, aber an sich war eigentlich, dachte ich ja auch, er ist ja irgendwo ein Red Bull-Athlet und so schwer wäre es jetzt vielleicht nicht irgendwie, dass die irgendwie vielleicht einen Typen noch hinschicken und dann zwei GoPros mehr, dass man vielleicht noch so zwei Einstellungen mehr hat oder so. Dann setzt sich noch irgendjemanden hin, der das irgendwie cool zusammenschneidet und schon hast du vielleicht ein etwas hochwertiges Video, was ein bisschen
mehr catchy ist.
Ja, da hast du recht, weil die Leistung an sich, die ist ja, also muss man ganz ehrlich sagen, die ist abartig. Ja,
das YouTube-Video dazu leider nicht.
Andererseits, wir könnten aber auch wieder sagen, gerade das ist vielleicht auch der Charme dahinter. Ne? Zurzeit geht ja eher die Entwicklung, wir haben super krass geschnittene Highlife-YouTube-Videos, aber da ist dann der Profi, der in Anführungszeichen Triathlon-Profi dahinter, der, man sich denkt so, hä?
Also ich habe ein krasses Gegenbeispiel, weil im letzten Handelsblatt, glaube ich, im Handelsblatt, gab es diese Auswertung der Frodeno Ironman Indoor-Geschichte und da kam im Endeffekt heraus, dass, glaube ich, der ganze Wert von dieser Produktion, also mit Print, mit Livestream, mit Zuschauern, den Erwähnungen, den Klickzahlen, das Ganze sich auf so 18 Millionen Euro beziffert und eigentlich fast identisch hochwertig war wie sein Hawaii-Sieg 2019.
Ja.
Und Produktionskosten lagen bei 2000 Euro.
Ja. Ist unfassbar, ja. Aber das ist halt Frodo, ne? Brauchen wir mehr sagen?
Ja klar, das war clever gemacht und so. Aber das ist so der Vergleich, ne? Ja. Weil die sportliche Leistung war bei Murray abartig hoch.
Ja. Und Frodo ist ein 415er.
Vielleicht nichts daraus. Der Jan macht da natürlich ein Happening draus mit Spendensammeln, was mega cool ist. Ja. Die sportliche Leistung ist, sagen wir, dahingestellt, aber er kann das halt entsprechend ausschlachten, das klingt so negativ, verwerten.
Effektiv vermarkten.
Da sieht man schon.
Ja. Und guck mal, und er hat es auch genau zum richtigen Zeitpunkt gebracht.
Wollte ich gerade sagen, der Zeitpunkt.
Weil jetzt wäre es vielleicht auch schon wieder, jetzt sind wir alle draußen, jetzt machen wir selbst irgendwie Sachen oder sowas. Als Frodo dieses Event gebracht hat, das hat mich auch voll gecatcht. Das war, also das hat alle so richtig, da war auch noch der richtig krasse Lockdown in Spanien. Und zu dem Zeitpunkt hat er das gemacht, das war von allen Seiten betrachtet einfach nur wieder genial. Und ich meine, das ist Frodo, das ist Felix, da sind viele hinten dran, Emma ist, dieses ganze Team, was da dahinter steckt und auch die Leute, die Frodo durch seine Zeit halt auch schon kennt, die dann da noch ein Interview dazu und so, das ist halt einfach, High Society so auch, ne? Das sind
verrückt,
Also
vor 3 Wochen waren es die 300 Kilometer Touren, die jetzt jeder macht, und der Indoor Ironman. Seit ein paar Wochen ist es Everesting, also das so das Neueste, was die Leute jetzt irgendwie so für sich entdecken.
Da muss ich auch noch,
man weiß sich zu beschäftigen.
Da muss ich auch noch einen Shoutout machen zu unserem Christian Kramer, Horst. Christian Kramer hat auch im, ich weiß nicht wo, im Sächsischen, irgend so ein Fockeberg, glaube ich, war das. Habe ich auch so ein bisschen, habe ich sehr verfolgt, sehr interessiert, ein Everesting gemacht. Und der hat für diese 8848 Höhenmeter knapp 370 Kilometer gebraucht. Also ist natürlich auch ein Unterschied, was für einen Berg du nimmst, ne? Also da in dem sächsischen Flachland, wo der da wohnt, da gibt es halt jetzt nicht so krasse Berge. Aber es geht ja nur ums Everesting grundsätzlich, ne? Also du kannst ja jeden Berg suchen, wie du magst. Oh, aber du kannst das quasi mit einer anderen Steigung, mit einem anderen Gefälle, kannst du das auch in, was weiß ich, 250 Kilometern schaffen, auf diese Höhenmeter zu kommen. Und der hat echt...
Der Weltrekord bei 150 oder 160 Kilometern oder vorletzte Woche.
Und der hat 369 Kilometer gebraucht. 9000 Höhenmeter waren es dann in total. Bewegungszeit 17 Stunden. Durchschnittswatt 173 und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 21,7. Es war sehr interessant.
Das muss man auch wirklich wollen. Aber hart im Nehmen ist die Christian
hallo,
auf alle Fälle schon immer gewesen. Aber Andreas Dreiz hat, glaube ich, auch Everesting-Projekt versucht und hat es auch gemacht. Ich glaube, im Fichtelgebirge.
Ja.
Oder
Fichtelgebirge. Ja.
Also scheint jetzt so das neue Ding zu sein. Wenn es nicht der 300er ist oder der 400er, macht man Everesting. Ein paar Höhenmeter.
Oder wie Team.
Und man darf ja nicht vergessen, letzte Woche war ja auch der längste Tag des Jahres.
Midsommar.
Und deswegen hat man wahrscheinlich das auch genutzt.
Ja, das hat auch Timo Bracht genutzt. Hast du gesehen, wo der gefahren ist? Vom höchsten Berg des Odenwalds zum höchsten Berg Deutschlands. Waren dann auch.
Ist er hochgefahren?
Ist er gefahren, ja. 354 Kilometer, 3500 Höhenmeter in 13 Stunden. Auf die Zugspitze. Cool. Aus dem Odenwald auf die Zugspitze.
Aber er ist nicht hochgefahren, oder? Er ist an den Fuße des Berges gefahren, oder? Ich habe das...
Doch, ich glaube, der ist da schon ein Stück hochgefahren. Müsste man jetzt nochmal genau auf Strava checken, was er... Aber das war die Timo Bracht Midsommar Edition. Mhm. Auch ein Triathlon-Rentner, Gregor.
Ja, ich fahre da keine 53 Kilometer.
Nee, ja, Gregor, was ist denn jetzt?
Was macht denn ein PB-Day?
Also, PB-Day?
Das ist ja dein...
Ich würde mal ganz kurz sagen, also wenn wir jetzt schon mal auf Everesting kurz eingegangen sind, dann müssen wir einfach mal aufgrund der Sympathie-Bonuspunkte den Sören Lehmann erwähnen. Auf Instagram mehr der Sportsfreund, der zusammen mit dem Jan Wolfgarten, den so Amazing Podcast macht und so, der hat es ja jetzt auch gestern probiert. Die Flasche hat es aber nicht geschafft.
Oh, das ist aber hart.
Nein, natürlich nicht. Ey,
gab's einen Grund?
Du hast hart gekämpft, Kopf hoch und das nächste Mal schaffst du es.
Ja, aber das zeigt ja
aber
auch wieder,
es ist, ne,
Everesting ist nicht, das machst du nicht einfach mal eben so.
Das macht man nicht einfach mal so, ja.
Ja, also das gehört auch schon gut vorbereitet und hey, aber trotzdem eine coole Sache. Und wenn du bei 5000 Höhenmeter halt aufhörst, ist doch geil. Hast dich geil bewegt an einem coolen Berg, hast hoffentlich auch Spaß gehabt.
Hat ein bisschen Spaß gehabt.
Und zumindest kann man am Abend richtig geil was essen, ohne schlechtes Gewissen.
Hast dich geil bewegt, kannst geil essen.
alles geil. mein PB-Day, was gibt es dazu zu sagen?
Wie läuft's?
Es läuft so weit, dass ich jetzt zum ersten Mal die 5-Kilometer-Strecke in gebrochenen Intervallen im etwas unter dem Wettkampftempo gelaufen bin. Das hat, muss ich jetzt sagen, wochentechnisch deutlich länger gedauert, als ich gedacht hätte. So. Mhm. Also
es war schon schwierig reinzukommen.
Dieses 3-Minuten-Tempo wieder reinzubekommen. Ey, meine Fresse, das ist ganz schön eingeschlafen bei mir. Das heißt, ich bin auf keinen Fall noch so weit, dass ich die 5 Kilometer in 15 Minuten oder drunter laufen kann. Ich habe ja jetzt noch 4 Wochen, habe jetzt auch gerade eher einen Lit-Block gehabt, wie es das schon heißt.
Nimmst du jetzt auch diese coolen...
Ja, was soll ich machen, wenn ich halt...
Wörter, Lit.
Mal schauen, wie jetzt die letzte Hit-Phase nochmal geht. Und dann geht es schon bald ans Eingemachte, ne? Aber dennoch muss ich sagen, schön, dass es diese Challenge gab. Die hat mir jetzt schon sehr viel Spaß gibt. Sie hat mir jetzt schon sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie, ich bin halt der Typ, fünf Kilometer reichen, es reicht. Aber da nochmal versuchen, schnell zu werden. Und mir macht das Laufen jetzt gerade echt mehr Spaß als vor der Challenge. So dieses, wenn man wieder so ein bisschen laufen kann und so und irgendwie man läuft, wieder anders, wenn man ein paar Mal so ein paar dicke Intervalle reinknallt, das wirkt sich auch mal wieder auf die Lauftechnik aus, wenn mal wieder Lauftechnik gefordert wird. Ne? Wenn du halt immer nur so sagst, so ich schlapp jetzt durch den Wald, um jetzt mal so den Arbeitsalltag zu vergessen oder so, dann schlappst du halt irgendwie durch den Wald so. Und ich laufe aber jetzt hier auch ein bisschen gemacht, war jetzt aber da jetzt nicht so. so fleißig, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, aber ich finde allein dadurch, dass du mal wieder so Läufe auf Zug läufst und mal wieder auf Effektivität, ne, auch auf der Bahn achtest, das bringt schon irgendwie allein schon so Technik und Spannung rein und bringt auch irgendwie, allein so diese gesteigerte Fitness macht schon irgendwie viel mehr Spaß. Lauftraining macht mir auch gerade am meisten Spaß, also es ist halt, ist cool, ja.
Ja, vor allen Dingen ist der Aufwand überschaubar, du kannst es ja gut, richtig, in deinen Alltag einbauen, ja. Und dieses Untergeschwindigkeitstraining, ist halt auch super effektiv. Aber man darf ja nicht vergessen, du bist ja auch ein begnadeter Läufer. Technisch kommst du auch schnell wieder rein in so einen Rhythmus. Man verlernt es ja nicht ganz.
Es ist natürlich hart, wenn man vieles alleine macht. Ne? Ich muss halt so mit Vereinstraining und so ist noch nicht so viel und so. Und wenn man auch so einen Plan macht, dann ist es halt für mit Abreden noch mal zusätzlich schwierig. Und so Dinge allein zu knallen, ist manchmal ist schon brutal, schwer.
Ja. Aber du hast jetzt
Aber könnt ihr Eva nicht mit dem Fahrrad wie bei Mo Farah vorne wegfahren und dann irgendwie.
Das Problem ist, wir machen es ja wirklich immer noch illegal auf der Bahn und klettern über einen Zaun. Ne? Ein Rad kriege ich da jetzt nicht noch rüber. Und ich habe ja immer mal probiert, auch wenn ich dabei war bei schnellen Hit-Sachen, mal so zu filmen und immer mal so ein Stück nebenher zu laufen. Aber es hat halt immer nur für so 100 Meter gereicht. und dann muss er den Rest allein laufen von so 800ern oder sowas. Das, ja.
Ja, aber ging schon. Ja. Wenn allein jemand mit auf der Bahn ist, dann ist das mal schon
ein bisschen einfacher. Und du hast jetzt ja auch Unterstützung von einer Carbonsohle bekommen. Du hast doch jetzt den neuen Schuh endlich mal und läufst das erste Mal. Wie ist denn da das Fazit? Den
Carbon Rocket?
Ja, den Hoka.
Das ist immer schwer zu sagen, ne?
Also, Carbon Rocket.
Einmal bin ich ja den Carbon X mal gelaufen zum Testen, einmal den.
Jetzt hast du dich aber für den Carbon Rocket entschieden.
Ja, auf jeden Fall. Der ist ein Stück leichter, ein Stück direkter.
Horst hat auch gesprochen, ne? Horst, du hast den auch empfohlen.
Ich höre nur auf Horst, wenn es danach geht, dann.
Ja, ich habe eine Empfehlung ausgegeben. Aber da der Carbon X, beziehungsweise der Carbon Rocket ist schon der schnellere Schuh für diese kürzeren Distanzen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja an sich auch noch deutlich leichter und so und hat, was brauchst du da noch groß, irgendwie zusätzliche Dämpfung oder so. Aber ich weiß es nicht. Also gut, ich muss sagen, ich hab auch keinen Vergleich jetzt irgendwie zu den Nike-Modellen oder so.
Weil ich finde das, ich habe ja auch den Carbon Rocket und habe den Next Percent, beide.
Ja.
Und es sind beides angeblich sehr schnelle Schuhe, ne? Aber die fühlen sich, bei einem langsamen
Läufer wie mir halt.
Nee, aber die fühlen sich komplett unterschiedlich an. Also bei dem einen hast du halt das Gefühl, du hast so eine Sprungfeder. Oder bei dem Next Percent, da bin ich ja schon irgendwie gefühlt 10 Zentimeter größer. Weil, oder so Buffalo, kennt ihr noch die Buffalo Shoes?
Klar.
Da bin ich so ein Buffalo Soldier.
Also wir haben sie jetzt nicht getragen, aber.
Hilfe, sie wächst nicht mehr. So wurde ich früher immer. Kennt ihr die Zeit?
Ja, ja.
Buffalo Long time Soldier. Ago. Hilfe, sie wächst nicht mehr. Und der Carbon Rocket, da bin ich halt, bleibe ich klein, wie ich bin. Aber der steht dem jetzt auch nichts nach. Also der ist auch schnell. Das ist komisch, dass sich das so unterschiedlich anfühlt und verstehe
das
nicht so
ganz. Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist bei dem Alpha Fly. Da habe ich jetzt so ein paar Testberichte gesehen und der verändert wirklich dein komplettes Laufgefühl, weil der von der Federung doch so speziell ist. Und
ja, der sieht schon
Simon
mal
David
aus.
David Müller ist den jetzt schon gelaufen. Ja, das ist schon komplett anderes Laufen. Beim Carbon Rocket hast du 1 Millimeter Sprengung, eine Carbonplatte, that's it. Du hast nicht irgendwie Dämpfungskissen drin, 3 verschiedene Carbonplatten.
Aber der fühlt sich ja trotzdem super schnell an. Das ist halt so. Klar. So komisch, dass das so
unterschiedlich. Im Vergleich zu einem normalen Laufschuh definitiv, weil der halt einfach reaktiv ist.
Ja.
Ja. Aber du musst doch laufen können. Also ich war jetzt ein paar Wochen lang jetzt out of running und das ist halt auch der Carbonplattengeschichte geschuldet, weil ich halt nicht lang genug mich eingewöhnt habe und dann gleich die schnellen Sachen und die langsamen Sachen mit den Dingern gelaufen bin, weil ich dachte, oh, ich habe ein neues Modell, läuft super gut beim ersten Mal, am zweiten Mal lief es immer noch gut und dann dritte Einheit, Berganläufe, zack, Wade,
der verzeiht halt nichts.
Und dann, da muss man schon aufpassen.
Das macht man auch nicht. Also wenn, dann trage ich so ein Wettkampfschuhe, den möchte ich dann auf den 5 Kilometern tragen, die trage ich nur zu ganz ausgewählten, auch nur zu ganz ausgewählten Intervallen. Den würde ich auch nicht zu allen Intervallen tragen. Und zu normalen Lauf sowieso nicht. Das ist immer
so richtig so. Aber manchmal ist man ja so geflasht von dem Effekt. Dann machst du 15.
Hast du nicht so psychologisch dieses Gefühl, dass du das so wenig wie möglich erleben möchtest, damit du halt so im Wettkampf nochmal von diesem Gefühl überrascht wirst oder diese mentale Geschichte hast? So,
absolut.
Oh, jetzt habe ich diesen Schuh, das fühlt sich noch mega geil an. Aber wenn das halt, wenn ich dieses Gefühl eigentlich quasi zu jedem Tempoläufen habe, dann hat man so das Gefühl so, weißt du, dann sind die, so kann man sich auch noch wenigstens mental einbilden, naja, ey, mit dem Schuh, ich bin in Intervallen das gelaufen, aber mit dem Schuh, der ist ja nochmal schneller und da bin ich, der war nämlich mit einem langsamen Schuh gelaufen, weißt du, das ist nochmal so ein bisschen das Aufkitzelt, deswegen möchte ich den auch nicht,
nicht verheizen.
Richtig jetzt. So, das ist wie Radfahren mit Wettkampflaufrädern.
Richtig.
Ja. Nochmal gerade Thema Wechsel, eine andere Frage. Wir haben eine ganz nette Anfrage bekommen von einer Nicole zum Ironman in Tallinn. Und ich habe gesehen, dass das einer der wenigen Ironman-Veranstaltungen in Europa sind, die in diesem Jahr noch auf der Liste wären. Und da war so die Frage, ey, wie war das Rennen? Wie schätzen wir das so ein? Kann man das empfehlen? Da hast du dein Ironman-Debüt gegeben, Gregor.
Mein einziges Rennen
bisher. Bisher auch dein einziges. Erzähl doch mal gerade, wie würdest du den Ironman Tallinn einschätzen, empfehlen? Was kannst du dazu sagen?
Was kann ich dazu sagen? Also, wenn es die gleiche Strecke ist, ich bin von der Frage jetzt einigermaßen überfallen, aber wenn wir die gleiche Strecke nehmen, dann ist
von 2018, müssen wir dazu sagen, du warst da 2018.
Ja, von 2018. An sich die Location wunderschön, ne? Stadt auch und so. Also so das Drumherum lohnt sich auf jeden Fall.
Schwimmen im Meer?
Ja, Schwimmen im Meer. Die Schwimmstrecke finde ich ehrlich gesagt relativ kompliziert. Aber es ist halt irgendwie auch dem geschuldet, du bist halt, es ist halt ziemlich wellenfrei, weil du auch in so einem ummauerten Hafenbecken bist. Das heißt aber auch, du kannst nicht wirklich groß raus oder so. Das heißt, aber das ist viel
Zickzack, ne?
Du musst halt sehr viel Zickzack schwimmen. Wir haben uns einmal, ich bin ja vorne da in der Spitzengruppe geschwommen und dann wussten wir teilweise nicht wirklich, wo es lang geht und wurden dann auch mal teilweise vom Kanu angehalten und wurden dann wieder umorientiert, weil wir so eine 90-Grad-Kurve einfach mal verpasst haben.
Aber
ist schon kompliziert, aber das ist vielleicht.
Als Age-Grupper in so einem Band schwimmst.
Als Age-Grupper im Band ist es vielleicht nicht so das Thema. Die Radstrecke ist schnell, flach und sehr schnell.
Und wunderschön.
Einsam, ehrlich gesagt auch. Also da sind keine Stimmung, also es sind
da sind keine Zuschauer.
Keine Zuschauer, oder? Also du bist wirklich draußen, also du fährst raus und du bist einfach mal fucking draußen und da ist kein Dorf, da ist kein Nichts und aber ehrlich gesagt fast ein bisschen eintönig, also schon hat vor allem diese eine Runde, das ist ja schön, auch teilweise so am Meer entlang und so, an der Ostsee, aber auch manchmal etwas einsam.
Aber landschaftlich wunderschön.
Ja.
Die Straßen rollen super, super gut, also da ist ganz, ganz toller Asphalt.
Wird ein bisschen, Asphalt ist ja gut, wird wahrscheinlich auch ein bisschen Drafting anfällig sein. Ja. Einfach, weil man hat so einen Hinweg, dann hat man da eine Runde, die man zweimal fährt. Ja. Oder so ein L ist es quasi und dann fährt man wieder zurück. Und das war jetzt bei uns nicht so das Problem. Auch wenn natürlich die Pros so eine Gruppe haben, aber ich glaube, als Edge-Gruppe hat man da schon, auch was man so gesehen hat, wir sind ja dann, als wir in die zweite Runde sind, müssten wir ja schon an vielen vorbei. Das ist dann natürlich, aber gut,
aber das hast du überall. Hast du überall
laufen. Und Laufstrecke auch sehr anspruchsvoll. Kopfsteinpflaster.
Das waren wie viel? Ich glaube 4 Runden, ne? 4 Zehner waren das.
Ja, ich glaube 4 Runden, ja. Kopfsteinpflaster über so aufgebaute Gerüstbrücken.
Ja. Sehr viele Höhenmeter, da ging es richtig hoch.
Es ging hoch und runter. Ja. Es ging um sehr viele Kurven. Das macht es irgendwo auch schnelllebig.
Ja.
Teilweise auch sehr eng, muss ich sagen. Also ich habe mir immer gedacht, so, bei uns geht's ja noch. Aber wenn jetzt hier so ein Age-Grupper-Feld durchheizt, das ist echt eng teilweise. Man hat auch so eine, das fährt ja immer auch nicht die Straßenbahn durch, das heißt, du hast immer so Knotenpunkte gehabt, wo
der Weg mal gesperrt wurde und man einen anderen Weg laufen musste. Es war aber von dem Weg her, es war gut gemacht, es war gleich lang, ne? Also, aber man musste mit dem Kopf her, muss man fit bleiben.
Aber das ist nicht so ein vergleichbarer Zehner wie in Frankfurt, wo es quasi Main auf, Brücke rüber, also, Main ab und wieder, das
wieder
war halt total
und
verwinkelt.
So, ja,
und,
verwinkelt.
Aber trotzdem schön. Eng. Also mitten in Tallinn, da war zuschauertechnisch richtig viel los. Und die Stimmung auch richtig toll. Und ja, das hat Spaß gemacht.
War natürlich bei uns besonders toll, weil es war die Erstaustragung. Ne? Da waren viele natürlich noch so, da ist Ironman noch total neu und irgendwie hat was Neues stattgefunden. Und die Veranstaltung an sich war auch noch nicht so groß. Ich glaube, da haben nicht mal, oder ich so roundabout 800 Teilnehmer haben da insgesamt mit dran teilgenommen. Also noch voll im Rahmen, ne?
Hatte so
den Charme eines kleinen Underdogs-Rennen, was aber in so einer dankbaren Stadt stattgefunden hat.
Ja, also Tallinn kann ich jedem auch nur, klar, jetzt kann man irgendwie auch nicht so Reiseempfehlungen groß rausgeben, aber das ist wirklich...
Das wollte ich nämlich gerade fragen.
Das ist so eine tolle
Anreise
Stadt.
Nach Tallinn.
Total, von Frankfurt, Lufthansa Direktflug, war echt super schnell, ganz einfach...
Und die Lufthansa hat es nötig jetzt.
Ganz einfach zu erreichen. Das Land hat mich total überrascht, positiv überrascht.
Landessprache?
Gibt's da,
Russisch?
Gibt es da eine Landessprache mit Estisch?
Estländisch?
Das ist eine...
Die können Estisch. Sehr gut Englisch, muss man sagen. Also wir sind da gut
durchgekommen. Sagt man Estisch?
Estisch, ne? Hat einen so ein bisschen...
Du kannst ja nach St. Petersburg rüberschauen, ja. Ist ja nicht so weit davon entfernt.
Hat einen so ein bisschen auch erinnert an...
Ja, die sprechen nicht Russisch, ne? Viele können Russisch, aber die sind ja, also, die sind ja jetzt, ist nicht unbedingt russenaffin. Also er hat so eine Connection nach
Finnland.
Die Sprache ist auch eher so ein Mix, also die hat ganz viele finnische Einschläge. Und die Kultur ist auch ziemlich nah, also die sind schon nah.
Sehr nah,
so Finnland und Estland eher.
Ja,
Deutlich mehr als jetzt an
die
Russland
Die Finnen im Vergleich, ja... Die Finnen mögen ja die Russen nicht unbedingt so sehr, weil da gab es ja so geschichtlich so ein paar Besatzungseinsätze von den Russen und die mögen sich nicht unbedingt, das könnte ich mir
auch vorstellen. Das haben wir ja vor der Geschichtspodcast.
Naja, voll.
Ja, aber ich habe einen guten Bekannten, der
ist auch... Das heißt nicht Estländisch, sondern es heißt Estländisch. Estnisch.
Ja.
Das heißt nicht Estländisch, sondern Estländisch.
Und der findet auf alle Fälle noch statt, also zumindest terminlich.
Ja.
Für dieses Jahr.
Deshalb sprechen wir das auch gerade nochmal an. Also wer sich das vielleicht überlegen sollte, da noch an den Start gehen zu wollen, ich kann es nur empfehlen. Ich fand das ein ganz tolles Land, ganz tolle Leute, eine super schöne Stadt. Und wer auch als Betreuer oder so dabei ist, auf alle Fälle das Rad mitnehmen. Man kann da wirklich richtig geil Rad fahren. Da gibt es überall Radwege, alles voll. Also jede Straße hat nebendran einen separaten Radweg. Und da gibt es auch, ich mache ja auch so gerne, ne, Cafés und so, liebe ich ja. Oh, was ist da auch an tollen Cafés und so weiter
gibt. Hä, sag mal, war man in einem anderen Land?
Also ja, du hast nichts mitgekriegt. Du hast dich aufs Rennen vorbereitet und hast den Wettkampf gemacht. Und wir waren ja 5 Tage vorher da oder sowas.
Ja,
ich bin jeden Tag halt, was weiß ich, 100 Kilometer Rad gefahren und bin richtig in Island da rumgekommen. Du hast nur gechillt und geschlafen und ja, sorry.
Okay, sorry, wird's mal leid.
Was dir absolut verständlich ist als,
ja, das
als Profiathlet im Profifeld.
Aber wir waren doch einmal da unterwegs und da war doch nur dieses eine total versteckt, was gut war, aber...
Das hatte halt dann zu. Wir waren halt am Ruhetag dann einmal da, wo ich hin wollte. Das hat dann noch im Hinterkopf, weil da war wieder der berühmt-berüchtigte Hungerast da. Es war ein Tag, glaube ich, nach dem Rennen.
Ja, sorry, weil ich halt einen Tag nach dem Ironman wieder 100er fahren musste. Und ich vielleicht nicht so hundertprozentig viel Bock dazu hatte.
Das war mein Geburtstag und da wollte ich halt...
Gnadenlos.
Und du hattest außerdem Zeitverrat und ich hatte ein normales Straßenrad. Du warst ja voll überlegen auch. Naja, jedenfalls war das eine Café halt zu und dann, das hat er sich wieder gemerkt. Ja, gut.
Also ich kann mich erinnern, dass es teilweise ganz schön leer war und ich dachte so, wann kommt der jetzt mal? Und dann, dann kam es mal nach einer Weile und dann war es zu und dann bist du halt in der Prärie. Ne?
Ja, da ist halt sonst nicht viel, aber viele kleine schöne Sachen. Gut.
Das war der zwielichte Reisebericht.
Nein, es war nicht zwielichtig, es war sehr schön.
Trotzdem eine Empfehlung.
Ja.
Tja, also die Chancen stehen ja auch gut, dass dann auch einer der Hawaii-Aspiranten dort startet, weil einige müssen sich ja noch validieren und da es ja nicht so viele Wettkämpfe gibt, stehen, glaube ich, die, die Wetteinsätze ganz hoch, dass dann vielleicht ein Patrick oder
auch noch auftauchen.
Frodeno validieren muss vor Ort. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob dann diese Rennen in Europa stattfinden. Jetzt auch Hamburg glaube ich auch nicht, dass Hamburg stattfindet.
Ja, das wackelt jetzt auch.
Nee. Also wenn Hamburg stattfinden kann, so wirklich, also da fresse ich fast einen Besen. Ne? Mal abwarten.
Naja. Abwarten, genau.
Was sagt denn euch so eure Punkteliste? Habt ihr denn, was ihr abarbeiten wolltet, einigermaßen?
Abarbeiten? Wir arbeiten hier nur ab, oder was?
Arbeit pur, hm?
Wir machen das doch alles aus Spaß an der Freude. Also
ja.
Ich habe eigentlich alles gesagt. Ja.
Ich habe noch den Aufreger.
Doch eine Sache wollte ich hier noch erwähnen. Ja. Trailrunning hatte ich noch im Vorgespräch erwähnt. Gab es einen neuen Rekord bei der Watzmann-Überschreitung. Der wurde zweimal innerhalb einer Woche gebrochen. Kurze Facts, 22,4 Kilometer mit 2200 Höhenmetern. Neuer Rekordinhaber Anton Palzer, Trailrunning-Profi. Und ja, ist im Schnitt gelaufen 4,14. Satt, das heißt bereinigt, was die Höhenmeter angeht, oder?
Satt ist eigentlich bereinigt, meine ich. Also Höhenmeter bereinigt.
Ja.
Aber dann ist 4,14 nicht gut.
Genau.
Also wenn es Höhenmeter bereinigt ist, dann ist auch ein 4,14er Schnitt, was hast du, 4,12er Schnitt?
Auf 22
4,14. Also du hast,
4,14 satt. Aber 4,14 satt ist doch dann, also wenn ich jetzt, das laufe ich dir auch, gehe ich morgen hin oder laufe ich dir jetzt noch? Dann laufe ich dir jetzt 22 Kilometer in 4,14er Schnitt.
Ja, easy peasy.
Aber das muss absolut schnell sein, weil der Grat da oben, da musst du, das ist kein Rennen mehr, da kletterst du, da springst du, da hast du ganz schmale Wege.
Ja, okay.
Ich habe das nur auf Strava gesehen.
Das kann natürlich sein, dass dieser Faktor, also ne, dass dieser Outdoor-Faktor und dass du halt dann doch irgendwie, dadurch, dass die Wege so schlecht sind und man teilweise dann wirklich wie so rumkraxeln muss, er berechnet dann vielleicht die Höhenmeter weg und berechnet so, als wenn es flach wäre. Das heißt aber doch noch längst nicht, dass du gute Bedingungen hast und dass wahrscheinlich dann auf diesem Untergrund eine 4,14 dann immer noch schnell ist. So.
Ja.
Das kann ich mir schon
vorstellen. Also auf alle Fälle, 2,47 für eine Watzmann-Überschreitung, was normalerweise, glaube ich, so ein Zweitagestrip
allein
ist.
Allein das finde ich, ohne jetzt irgendeinen Schnitt, aber allein wer den Watzmann schon mal gesehen hat oder wer da unten in Berchtesgaden.
Deswegen habe ich auch keinen Respekt, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe. Ich denke mir halt nur, okay, 4,14 satt, cool. Ich werde auch Trailläufer, ey.
Ja, mir war das auch nicht so ganz klar, bis ein Bekannter von mir das mitgeteilt hat. Und da habe ich mir so das mal angeschaut. Und das ist schon krass, weil wie die da oben am Grat entlang hangeln, das ist wirklich echt, das ist auch gefährlich. Und da muss man auch sagen, diese ganze Rekordbrecherei hat irgendwann auch sein Ende, weil da stürzen auch regelmäßig die Leute auch ab.
Also der Watzmann ist schon gefährlich, also das ist hochalpin.
Dann macht es aber mit der Berechnung halt Sinn. Dann sind die Bedingungen halt wirklich so. Ich kenne ihn halt gar nicht. Ich habe gedacht, okay, da läuft jetzt der Traildinger nach und so. Und wenn du halt es runterrechnest, dann denke ich halt, okay, ist 4,14 satt halt nicht schnell, aber mit den ganzen Bedingungen drumherum ist wahrscheinlich schon wirklich sehr schnell.
Ich bin gestern auch mal so ein bisschen in der Region um den Feldberg hier bei uns in.
Ist ja fast das Gleiche.
Bei Frankfurt, also auch wo das Radrennen 1. Mai so stattfindet, ne? Das sagt vielleicht vielen dann sowas, der Mammolzhainer oder. Was da die Bildtalhöhe und so Geschichten, großer Feldberg. Da bin ich so ein bisschen um den Falkenstein da rumgelaufen. Und auch so ein paar Höhenmeter gestern in meinem Lauf. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Aber ich habe heute richtig Wade. Also ich habe richtig, mir sind die Waden so zugegangen. Das ist ein ganz anderes Laufen da mit so vielen Höhenmetern. Also, und wenn du dann mal abseits auch von guten Wegen mal so ein bisschen in die Trail-Geschichte reinkommst, und das ist ja nicht vergleichbar wie jetzt unten in den Alpen, das ist schon, eine krasse Leistung da.
Tja, nicht wieder run with the flow, sondern run with Eva. Oh,
der run with the flow, Trails. Der run with the flow ist gestern oder vorgestern umgeknickt, ne? Das ist ja auch, der hat sich, leider Gottes, muss er jetzt erstmal wieder ein bisschen aussetzen und hat schon direkt gepostet, jetzt wird es mal wieder Zeit für ein bisschen Ironman-Training. Oder für ein bisschen Triathlon-Training zumindest.
Ein bisschen Ausgleichstraining, ein bisschen Ironman-Training,
genau. Der wird jetzt erstmal so schnell nicht so viel laufen können, wie er es gewohnt ist.
Dann fährt er wieder seine Stunde 30 km/h und läuft 5 Kilometer an 15:30 rauf und dann feiert die Community ihn wieder ab.
Hey, jetzt, Alter, du, jetzt bist du der Hater, ja. Ich habe noch den Aufreger der Woche, um das Thema mal ganz kurz zu wechseln. Ein kurzer Hate noch. Tankstelle, Platten war früher für mich die erste Anlaufstelle, weil ich habe immer so einen Ventiladapter dabei. Wer pumpt, verliert. Also wer heute noch mit einer klassischen Pumpe, die nehme ich mit, um anzupumpen, um so ein paar, um den Reifen halt, den Schlauch reinzumachen. Und dann versuche ich eigentlich meist eine Tankstelle zu erreichen und dann kriegst du da ordentlich Bar drauf. Ey, jetzt fahre ich heute zu so einer Esso-Tankstelle und soll jetzt einen Euro zahlen, dass ich, und diese, dieser,
sehr skandalös.
Dieses Ding da macht auch nur 5,5 Watt, also Watt, 5,5 Bar, dann ist Ende. Gut, es reicht für mich jetzt dann gerade so, das ist schon okay, aber jetzt musst du schon einen Euro zahlen, um deinen Reifen aufzupumpen. Ey, ist doch arm, oder?
Also ich finde, jetzt merkt man so langsam in unserem Podcast, dass wir Corona haben.
Man kann doch, ey, das ist ein ernst gemeintes,
ein sehr ernst gemeintes Thema.
Sommerloch-Themen werden jetzt hier in den Vordergrund gestellt.
Nee, vielen Dank.
Also ich schreibe auf Esso-Tankstelle, Wiesbaden, Schlägertrupp, Donnerstag, 7.50 Uhr. Vermerkt.
Okay, danke, Jungs. Ich bin dann nochmal raus. Ne?
Tschüss. Ich finde das auch. Ihr hast natürlich recht, ne? Es ist natürlich, natürlich schrecklich. Also.
Ja, wenn halt, man halt kein Rad fährt, kann man auch keine Platten haben.
Ja,
ne?
So ist es halt.
Ja, das ist schon kein guter Service, wenn du dann fürs Luftaufpumpen was zahlen musst, weil man kommt ja vielleicht auch mal als Autofahrer dran vorbei und.
Ja, aber das machst du einmal, wenn du die Sommerreifen gewechselt hast und die Winterreifen, dann musst du mal den Druck vielleicht prüfen. Hm. Aber beim Radfahren, also fand ich jetzt schon nicht so doll mit diesem Euro. Ja, aber was sagte Laura Philipp direkt? Ja, fahr halt tubeless, ne?
Oh ja, da kann ich übrigens auch eine Geschichte erzählen, um das komplett abzurunden. Also ich habe ja...
ich dachte erst jetzt, du sagst, um das geil zu machen.
Nee. Ich fahre ja schon seit 2 Jahren tubeless, verschiedene Herstellern. Dieses Jahr mit besonderen Marke kooperiert, ja, warte aber noch auf Material, dann musste jetzt zwangsweise jetzt Material kaufen, als Profi, ist das ja auch ungewöhnlich. Mhm. Ich sage es einfach mal den Namen, ich hatte jetzt mal so einen Satz Schwalbe Pro One Tubeless Easy gekauft,
ja.
Aufgezogen, hab natürlich auch so eine Tubeless Pumpe, brauchst du auch, um den schnellen Druck aufzubauen und denkst so, ey, ich krieg das Ding nicht dicht, so richtig, beziehungsweise das Teil verliert permanent Luft nach und nach. Und dann stelle ich das dann einen Tag später in so ein Wasserbad und sehe ich dann an der Karkasse, an der Verbindungsnaht zwischen Obermaterial und Seitenmaterial, an 5-6 Stellen pro Deckmantel, da Luft rausspritzen. Oh. Ne? Also so ganz kleine Löcher. Hm. Und das ist dann wirklich ein Fertigungsfehler. Und klar, der Händler, der mir das halt da verkauft hat, der Online-Händler, der hat auch gleich gesagt, ja, kriegst du Ersatz von einer anderen Marke und so. Also das fand ich schon krass. Also man sieht schon, dass die Dinger vielleicht nicht unbedingt so ganz ausgereift sind, je nach Marke und Modell. Vor allen Dingen, wenn die jetzt ganz neu auf dem Markt sind, diese Schwalbe sind scheinbar recht neu und da müssen wahrscheinlich erstmal ein paar produzieren.
Ich habe da halt null Erfahrung bisher und ich scheue mich immer noch, ich kenne mich da halt nicht aus und dann dichtet die Milch hinterher nicht und dann musst du da, hast du da Sauerei oder was. Wenn man halt nicht so affin ist.
Ich kann dir eins sagen. Ja, wenn das Ding, das ist wie mit Ryanair fliegen.
Mach ich nicht.
Du hast einen günstigen Preis.
Mach ich nicht. Kategorisch nicht.
Ja, aber ich will jetzt so einen Vergleich anstellen. Mhm. Wenn du dich an die Regeln hältst, dann funktioniert das halbwegs. Mhm. Wenn nicht, hast du richtig Probleme. Und das ist bei Tubeless ähnlich. Wenn
Moment.
Den Deckmantel nicht auf die Felge kriegst.
Wie ist da die Verbindung zu Ryanair?
Bitte?
Wenn du dich an die Regeln hältst, dann funktioniert es, wenn nicht, dann
nicht. Wenn du kein Übergepäck hast und wenn du nicht aufs Klo musst bei Ryanair.
Ja, also ich wollte jetzt einfach mal. Genau, wenn du Übergepäck hast, Verspätung und so weiter, das ist bei Tubeless ähnlich. Wenn
du zu schwer bist.
Wenn die Installation einwandfrei ist und das Ding drauf ist, dann läuft das auch unheimlich gut. Dann fährst du mit niedrigem Luftdruck, der Rollwiderstand ist merklich geringer. Von der Sache her ein deutlicher Vorteil, aber die Installation kann manchmal hakelig sein, weil. Es gibt momentan keinen einheitlichen Felgenstandard. Manche haben ein Felgenhorn, die neuen haben jetzt keinen Felgenhorn. Und da fängt schon an. Und dann kriegst du halt die Dinger manchmal auch ganz schwer drauf. Und dann brauchst du auch eine Tubeless-Pumpe oder halt irgendwie einen Kompressor.
Das ist mir schon alles zu kompliziert. Oh ja.
Ja, und deswegen, also wenn du halt das einfach handhaben willst, dann fahr weiter Schlauch. Auch im Pannenfall ist es einfacher. Aber generell gesehen ist Komfort, Rollwiderstand schon besser bei Tubeless.
Ja, das mag alles sein, aber ich bin doch auch häufig oder sehr oft alleine unterwegs und ich muss meine Pannen halt selbst wieder hinkriegen können. Und ich habe nicht immer einen starken Mann dabei, der mir, ich habe auch Probleme, was für Reifen ich nehme. Ich wähle nur bestimmte Reifen auch aus, wo ich weiß, die kriege ich auch alleine wieder drüber und mache mir da nicht die Finger kaputt oder die Reifenheber und ist alles schon passiert. Und dann stehst du halt als Frau dann auch blöd da. Und dann, heute kam auch so ein Mann, der mir dann irgendwie helfen wollte und dann da gefragt hat, wie viel Druck soll ich denn auf der Maschine da einstellen, wie viel Bar? Und dann hat er gesagt, reichen Ihnen 2,5? Und dann habe ich so gedacht, alter Schwede, ey, 2,5 Bar, ey, hast du überhaupt einen...
Hast ihn direkt mal angemacht, bist du dumm oder was?
Dann habe ich so gemeint, 2,5, stell alles ein, was geht hier, 5,5. Weil ich wollte ihm noch, da kam halt direkt so ein anderer Radfahrer und du hast nur 5 Minuten für diesen Euro, das dann zu befüllen. Und dann gab es Probleme mit meinem Adapter, den drauf zu schrauben. Und dann habe ich dem Mann halt angeboten, ey, ich habe da gerade reingeworfen, Sie dürfen in der Zeit, wo ich hier gerade noch rumschraube, nutzen Sie das. Dann brauchen Sie jetzt nicht extra noch Geld reinwerfen. Mhm. Und dann war er fertig. Und dann hat er mich gefragt, wie viel ich jetzt brauche an Luft. 2,5 Bar, ja, das reicht nicht, ey, sorry.
Ach so. Jetzt relativiert sich das. Ich dachte, du wurdest gezwungen, 1 Euro zu zahlen, aber dabei war das so ein Pumpautomat.
Nee, das ging nicht anders. Der ist nicht angesprungen, ohne dass man da 1 Euro...
Ja, aber du musstest... Ja, genau, aber...
Das ist aber schon so ein neues System. Können wir die Story nochmal bitte ganz genau aufrollen?
Jetzt wird's richtig interessant. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden
gut,
uns jetzt einfach.
Gut, dass ich noch so gesagt habe, so, ey, diese ganze Show, ich kann es mir nicht mehr ansehen und so. Ich will knallhart rennen. Und wir haben jetzt hier schon fast 1,5 Stunden und reden darüber.
Ey, das sind die ernsthaften, wirklichen Themen. Also,
ja.
Das interessiert mich.
Aber wie war das jetzt? Der Automat? Du musstest in den Automaten 1 Euro reinschmeißen.
Damit die Pumpe anfing. Damit genau. Der Kompressor anfing auf höchstens 5,5 Watt. Ja. Und ich hatte wenn ich 1 Euro reingeschmissen habe, hatte ich 5 Minuten Zeit, um das jetzt aufzupumpen. So. Aber dann hat mein Adapter nicht richtig funktioniert und dann kam ein anderer Mann und dann habe ich gesagt, hier, nimm du es in der Zeit und wollte freundlich sein und dann, ja.
Ist doof, aber ich dachte, es wäre jetzt so gewesen, du wolltest aufpumpen und dann kam einer rausgerannt und hat gesagt, Mädchen, das kostet hier gleich mal 1 Euro in meine Hand.
Du dachtest mit ihrer Luftpumpe, oder was? Steht so.
Okay, komm, lass uns das abschließen.
Okay. Gut.
Ich bin wieder heimgekommen, der Reifen war irgendwann voll. Also.
Und es war ein Skandal, ne? Ein waschechter Skandal.
Ja, Skandal der Woche, Aufreger der Woche. Okay.
Gut.
Schön.
Liebe Hörer, an alle, die bis heute. Jetzt durchgehalten haben, vielen Dank für euren treuen Support.
Hören wir uns in 2 Wochen? Oder Gregor, da bist du wieder absolut in deiner Hochphase von Klausuren, ne? Werden wir sehen.
Ja. Das ist ja mal das Problem an so Free Alternative Podcasts. Die sind halt... Das ist halt nicht so wie bei dem Standard.
Okay, wir schließen
ne?
jetzt mal ab. Genau, wir sind kein Standard. Gut. Okay.
Tschüss.
Ciao, Horst.
Ciao.